So, was machst du noch am 11. und 12. Dezember?
Studioszene, Party.
Genau, am 11. und 12. Dezember findet unsere virtuelle Studioszene statt. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir jetzt auch noch neben Michael Brauer, der unter anderem Coldplay, The Fray und zahlreiche andere internationale Künstler gemischt hat, auch Silvia Messi wieder dabei ist. Ne? Sie war ja letztes Jahr schon auf der Live-Veranstaltung mit dabei und wollte in diesem Jahr wieder mit am Start sein. Unter anderem hat sie ja mit R.E.M., mit Johnny Cash oder auch System of a Down zusammengearbeitet. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass sie wieder mit dabei ist. Und natürlich sind auch wir wieder mit dabei. Wir halten ja immer gerne unser Gesicht irgendwie in die Kamera oder halt auch in den Ton, würde ich jetzt mal sagen.
Du hältst dein Gesicht in den Ton?
Den Ton in die Kamera.
Vergiss es.
Ja, ihr wisst, was ich meine. Wir labern gerne, so wie jetzt sich das auch wieder entwickelt, dass wir wieder über irgendeinen Quatsch reden und uns in Rage reden, quatschen. Naja, okay, fängt ja mal wieder gut an.
Ich wollte gerade sagen, du laberst, machst Werbung für die Studioszene, bezeichnest es als labern, sagst, wir reden uns in Rage, obwohl wir uns nicht in Rage reden. Marc, geh nach Hause.
Genau, das mache ich dann jetzt. Wir sehen uns auf der Studioszene.
Tschö.
Sound and Recording, Wochenrückblick, Ausgabe 48. Ich rede wie immer mit dem Typen, der mich immer aus dem Konzept bringt, Klaus Beetz. Schönen guten Morgen an dich, ja?
Schönen guten Morgen zurück. Ich rede mit meinem Lieblingschefredakteur Marc Bohn.
Und wir sind auch heute wieder nicht alleine, denn wir haben heute Morgen zu Gast Juliane Buchholz und Thijs Maas von der Fachhochschule Westküste. Schönen guten Morgen an euch beide.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Schön, dass wir hier sein dürfen.
Ihr beide seid die Ersten, glaube ich, die jetzt nicht ganz einen tontechnischen Background haben. Wir wollen ja über euer Fallstudienprojekt sprechen, eben an der Fachhochschule Westküste, die auch betreut wurde von Dr. Thomas Jendrusch. Auch liebe Grüße an dieser Stelle. Und euer Thema war Samplen statt selber spielen. Wie verändert die Digitalisierung den Markt des Musizierens? Und ich war da auch Projektpartner und habe euch so ein paar Kontakte zugespielt von unserem Autoren, mit denen ihr dann auch Interviews für euer Projekt geführt habt. Und genau, jetzt aber erstmal die Frage, macht ihr denn Musik? Julia, vielleicht beginnen wir mal mit dir.
So selber jetzt digitale Musik nicht. Ich habe früher mal Klavier gespielt viel, aber jetzt digital habe ich noch keine Musik gemacht selber. Nee.
Obwohl im Hintergrund, was die alle Hörer jetzt nicht sehen.
Ach ja, die sehen das nicht, okay.
Ja, die Hörer sehen es nicht, aber da steht ein Keyboard.
Ja, da steht ein Keyboard. Das ist nur so ein Keyboard zum Musik produzieren. Ja, das klingt jetzt komisch, wenn ich keine Musik mache, aber das ist irgendwie, wie gesagt, das ist halt bei meinem Freund, der hat sich das mal ausgeliehen, um damit Musik zu produzieren, aber es hat nicht so richtig funktioniert und jetzt steht das immer noch.
Ja. Also wenn er wissen will, wie man Musik produziert, dann kann er ja öfter mal im Podcast vorbeischauen.
Ja, oder vorbeihören.
Ja, und Thijs, wie sieht's bei dir aus? Machst du Musik?
Ich habe ganz lange Gitarre gespielt und eigentlich würde ich das immer noch tun, wenn ich mich mal wieder dazu durchringen könnte, sie mal wieder anzufassen und mal wieder zu spielen irgendwie. Ich glaube, das Problem kennt jeder Hobbymusiker, dass das irgendwie so richtig phasenweise kommt und gerade habe ich schon eine etwas längere Phase, die irgendwie... Sie ist ein wenig angestaubt inzwischen.
Ja, ich glaube, das kennen wir alle, ne? Wenn dann irgendwie der Job oder beziehungsweise bei euch ja noch das Studium dazukommt, dann habt ihr vielleicht auch noch einen Nebenjob und dann ist irgendwie auch der Tag schon vorbei.
Ja, also, ich habe ja gesagt, ich habe viel Klavier gespielt, ich habe auch zu Hause noch ein Klavier, aber das ist halt nicht hier und dann, ich würde es gerne herholen, aber dann würde ich vielleicht auch öfter spielen, aber ja, deswegen gerade auch nicht so. Schon eine Weile nicht mehr, ja.
Jetzt haben wir ja auch über das Thema, beziehungsweise schon mal euren Studiengang erwähnt, nämlich Wirtschaftspsychologie.
Richtig.
Jule, warum hast du dich für diesen Studiengang entschieden?
Also, ich wollte ursprünglich eigentlich Psychologie studieren, das hat aber nicht ganz geklappt wegen dem NC und so. Und dann ja, habe ich mich halt auch für Wirtschaftspsychologie beworben und im Endeffekt fand ich es eigentlich auch besser, dass ich das gemacht habe und nicht Psychologie, weil ich mir das, glaube ich, zu klinisch wäre und ich einfach an Wirtschaftspsychologie fand ich dann auch im Studium mega interessant, einfach was man so gelernt hat, eben diese ganzen psychologischen Module hinter der Wirtschaft und so, ich finde das, und dann habe ich ja auch den Schwerpunkt Marketing dann gemacht, was ich jetzt auch noch gerade weiter studiere, aber genau, wo ich halt auch mich sehe wahrscheinlich in der Zukunft.
Das heißt, du hast jetzt noch ein Studium, du hast dein Studium schon in dem Bereich beendet und schon ein neues angefangen.
Ja, genau. Ein Master quasi.
Okay, im Bereich Marketing dann.
Genau. Ja, es ist ein BWL-Master mit Marketing-Schwerpunkt, aber ja.
Okay. Genau. Heißt, wie sieht es bei dir aus? Warum hast du dich für das Studium Wirtschaftspsychologie entschieden und kannst du uns vielleicht kurz noch was zum Inhalt dokumentieren?
Ja, klar. Ich habe damals mich entschieden, ich habe ganz lange auf Segelschiffen gearbeitet und habe da ganz viel irgendwie so Kontakt mit Menschen gehabt und es war so ein bisschen, hatte so Anteile von einem Animateur und habe irgendwie gemerkt, okay, irgendwie so mit Menschen, das ist irgendwie schon mein Ding. Und dachte dann, dass ich, glaube ich, später ganz gerne irgendwie sowas wie Unternehmensberatung oder Personalabteilung oder sowas machen würde. Und da war Wirtschaftspsychologie eben irgendwie eine gute Grundlage für. Und ja, dann hat es mich nach Heide verschlagen. So oft gibt es Wirtschaftspsychologie gar nicht in Deutschland. Und alle, die es machen wollten, sind dann doch, glaube ich, in Heide gelandet. Genau. Und zum Inhalt wolltest du noch was wissen, richtig?
Genau, damit ich tatsächlich konnte am Anfang gar nichts damit anfangen. Ich habe mich dann natürlich ein bisschen damit auseinandergesetzt, aber ich glaube, du kannst das wahrscheinlich besser erläutern als ich.
Kann gut sein, sollte ich zumindest hoffentlich in der Lage zu sein. Genau, es ist eigentlich, es ist so eine Mischung aus, eigentlich die Basis ist, glaube ich, einfach ein BWL-Studium. Also wir hatten auch viele Marketingmodule oder wir hatten irgendwie, ach, was hatten wir alles? Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre und irgendwie ein Exkurs zum Buchen und Finanzieren und sowas alles. Und darüber hinaus dann aber auch immer so viele psychologische Module. Also zum Beispiel Werbepsychologie, wo wir zum Beispiel auch mal über Stereotypen in der Werbung geredet haben oder über bestimmte Schemata, die genutzt werden oder diese ganze BWL. Lastige Seite immer irgendwie mit einem starken Blick auf Konsumentenpsychologie auch. Das war unter anderem das, was wir auch bei Herrn Jendrosch als Modul belegt hatten. Das waren seine ersten Module mit uns, wo wir halt dann die BWL-Seite quasi immer irgendwie auch so ein bisschen von Verbrauchersicht aus betrachtet haben und wo auch immer im Fokus stand, okay, warum verhalten sich die Menschen denn so, wie sie sich verhalten? Und dann eben auf einer sehr individuellen persönlichen, psychologischen Ebene.
Wenn ihr euch so, mal eine ganz andere Frage, wenn ihr euch so Werbespots dann halt auch angeschaut habt, spielte dann auch die Musik eine Rolle, welchen Einfluss vielleicht die Musik dann auf den Konsumenten auch hat in einem Werbespot?
Ja, auf jeden Fall. Also Musik spielt auch bei Werbespots eine Rolle. Das ist ja natürlich das, was man hört und das wurde dann auch, kann natürlich auch unterschiedliche Wirkungen dann haben. Darauf kommt es dann halt auch an, was das für Wirkung hat, was für Musik wird eingesetzt, ob das kommt halt auch auf Produkte an und also ich denke schon, es hat eine große Rolle, spielt eine große Rolle.
Wir haben halt...
Und über dieses...
Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wir haben nie irgendwie einen Werbejingle oder sowas entworfen, das leider nicht. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Fallstudienprojekt für die Zukunft. Das könnte ich mir auch spaßig vorstellen, aber genau, so wie Jule eben schon meinte, also wir haben schon mal irgendwie so ein bisschen die Rolle von Musik angeschnitten oder schon mal geguckt, okay, welchen Effekt kann es denn haben?
Ja, und wie kam es denn dann zu dem Projekt zum Thema Sample statt selber spielen und wie verändert die Digitalisierung den Markt des Musizierens? Und vielleicht könnt ihr auch schon so ein bisschen was über die Thematik des Studienprojekts sagen. Jule, möchtest du dazu was sagen?
Okay. Also das Projekt, wir haben ja dann natürlich im sechsten Semester dann wieder so ein Fallstudienprojekt gehabt und dann hatten wir halt von Jendrosch und auch von einem anderen Prof noch halt verschiedene Projekte zur Auswahl und dann mussten wir uns für eins entscheiden, also so kam das eigentlich und dann dachte ich eigentlich, dass ich für das Musikprojekt übelst viele entscheiden, aber dann waren es nur wir vier eben, was ich ziemlich lustig fand, weil ich eigentlich das spannendste Projekt überhaupt gesehen habe. Ich wollte es unbedingt machen. Und ich dachte, also vor allem auch, weil ich selber viel elektronische Musik höre und das voll interessant fand auf jeden Fall. Und ja, dann so ist das entstanden, würde ich mal sagen, oder Thais?
Ja, genau. ja. Also vielleicht für alle, die da draußen nicht genau wissen, was ein Fallstudienprojekt ist, das sollte man an der Stelle vielleicht auch noch irgendwie in einem Satz erklären.
Ja, okay, stimmt, sollte man
vielleicht. Also wir hatten halt immer dreimal, glaube ich, in unserem Studium, zwei oder dreimal, die Möglichkeit, uns...
Zweimal.
Genau, stimmt, zweimal, richtig. Es ist schon alles so lange
her. Haben wir das geklärt.
Die Möglichkeit, uns eben, weil es auch eine Fachhochschule war, also immer auch mit einem sehr praktischen Bezug, uns irgendwie in ein Thema irgendwie einzuarbeiten und da irgendwie auch so mit einem Kooperationspartner, jetzt eben Sound und Recording von dir, Marc, da quasi mit einer eigenen Herangehensweise irgendwie ein vorgegebenes Ziel zu erreichen. Also zum Beispiel war von einer Gruppe irgendwie, die haben Milch von morgen untersucht, das weiß ich zum Beispiel noch. Oder wir haben einmal für die Verbraucherschutzzentrale gearbeitet und immer so praktische Sachen. Und Musik von morgen war eigentlich...
Milch?
Achso, ja, Digitalisierung der Musik, also genau. Dann auch die Zukunft der Musik. Das hat uns alle irgendwie selber ein bisschen überrascht, dass das überhaupt zur Auswahl stand. Denn eigentlich hatte die Fachhochschule, die hat gar keinen musikalischen Hintergrund. Und wir beide ja auch nicht. Deswegen hat das uns erstmal irgendwie ein bisschen gewundert, dass das Projekt überhaupt zur Auswahl stand. Genau, und dann haben wir eben versucht, mit unserem wirtschaftspsychologischen Background uns quasi dem Ganzen zu nähern und irgendwie so, mal zu gucken, welchen Eindruck wir von der ganzen Sache haben und uns eben mit einer Abschlusspräsentation und einem Abschlussbericht so ein bisschen dem Thema zu nähern, was für Eindrücke wir irgendwie aus der gesamten musikalischen Szene so haben und wie wir glauben, dass eben die Digitalisierung und der Computer und Technik allgemein eben Musik machen und Musik Produktion und auch ein Stück weit den Musikkonsum eben beeinflusst.
Und wie seid ihr dann an die Sache rangegangen? Ne? Also ihr hattet ja auch verschiedene Interviews geführt. Könnt ihr sagen, mit wem ihr dann da Interviews geführt habt? Habt ihr euch dann versucht, da breit aufzustellen mit Musikern, mit vielleicht auch einer Band oder auch nur mit Sounddesignern oder Producern?
Ja, also das ist schon so. Also wir haben halt, vor allem Thais hat am Anfang die meisten Interviews geführt. Ich habe auch eins geführt. Aber wir haben halt geguckt, so welche Leute kennen wir, also halt auch, welche Leute können wir erreichen, was für Musik die machen. Und dann waren es auch echt unterschiedliche Leute. Also wir hatten ja von einer Band auch welche und auch eine, die gar keine elektronische Musik genutzt hat oder Elektronik genutzt hat oder halt auch, ich hatte zwei DJs befragt, die in der Techno-Szene unterwegs sind. Und dann so versucht eben ein breites Spektrum aufzustellen. Und dann hatten wir auch noch Kontakte von dir gehabt, Marc, die dann Thais auch noch interviewt hat. Ja.
Thais, was war denn das Ziel der Fallstudie?
Also uns war irgendwie klar, dass wir überhaupt nicht qualifiziert dafür sind, irgendwie jetzt einen Expertenbericht zu schreiben oder dass wir da irgendwie gar nicht versuchen müssen, großartig so als Vierergruppe nebenbei, während das Semester läuft, jetzt irgendwie großartig zu sagen, ja, in die und die Richtung geht Musik, da sind wir uns jetzt topsicher und das wird so, sondern wir haben irgendwie versucht, okay, was ist denn eigentlich unser Eindruck, so quasi als Laien von außen und dazu haben wir, wie gesagt, ganz viele Interviews geführt. Ich glaube, 6 insgesamt und jeweils ungefähr eine Stunde. Und wir hatten uns vorher Gedanken drüber gemacht, was wir die Menschen eigentlich fragen wollten und dazu so einen Fragebogen konzipiert. Und dann waren da irgendwie zum Beispiel Fragen so, welche Rolle spielt denn der Computer für dich in der Musikproduktion? Oder wenn du dir vorstellst, dass du in der Band wärst, welche Rolle und dein Computer wäre ein Bandkollege? Also wie würdest du denn das Verhältnis von dir zum Computer zum Beispiel zu beschreiben. Oder auch, wie beeinflusst denn der Computer dich in deiner Art, Musik irgendwie zu produzieren oder zu komponieren und beeinflusst es auch irgendwie so den kreativen Prozess? Und Jule meinte das ja eben schon, wir hatten irgendwie sehr, sehr verschiedene Menschen mit sehr verschiedenem Background. Und deswegen haben wir da auch sehr verschiedenes Material eigentlich bekommen. und dann später in der Auswertung einfach geguckt, okay, was sind denn so Sachen, wo überschneiden sich denn irgendwie alle sechs Personen? Also ich weiß nicht, ich kann sie vielleicht irgendwie, also wir hatten jemanden aus einer Band dabei, der schon irgendwie 10 Jahre in verschiedenen Bands gespielt hat, eine Singer-Songwriterin, ein Rapper, Stefan Lemke hatten wir dabei, der produziert hauptsächlich so digitale Musikinstrumente, das war ja auch ein Kontakt von dir, Marc. Wir hatten Frank Schreiber, das ist ja auch ein Komponist von eben Film- und Fernsehmusik. Dann Benjamin Tiedemann, das war eben Profi-Gitarrist. Und Gott, oh Gott, habe ich jetzt jemanden vergessen? Ich hoffe nicht. genau, und die da mit den verschiedenen Hintergründen haben wir eben geguckt, was sind denn trotzdem irgendwie so Gemeinsamkeiten, die sich da ergeben.
Cool.
Achso, die beiden DJs.
Sollen wir mal zu eurer...
Entschuldigung.
Bitte?
Ich habe die beiden DJs von Jule vergessen. Richtig.
Ja, die habe ich auch.
Also, ja. Sollen wir an dieser Stelle mal zu eurer Präsentation springen? Ihr habt ja ein bisschen was vorbereitet. Natürlich können die Hörer die Präsentation jetzt nicht sehen, aber alle, die jetzt im Stream dabei sind, können die Präsentation sehen und vielleicht könnt ihr dann nochmal ein bisschen was zu dem Projekt und der Herangehensweise und den, ja, vielleicht auch den Ergebnissen schon mal sagen. Ja,
sehr gerne.
Genau, dann packe ich die einfach mal mit rein. So, jetzt müssten wir es auf dem Screen haben.
Genau. Ja, genau. Ich würde einfach mal mit der Methode anfangen. Das hatten wir ja eigentlich eben schon so weit abgehakt. Genau, wir haben, es war ja dann trotzdem leider Corona, deswegen mussten die ganzen Interviews über Skype geführt werden. Mhm. Und dann war es eigentlich, da kam uns dann unser wirtschaftspsychologischer Hintergrund vielleicht doch wieder zugute, weil das war eben ganz klar eine Arbeitsmethode, mit der wir im Studium schon Berührungspunkte hatten und mit der wir irgendwie so ein bisschen umgehen zu wussten. Also wir wussten dann bei den Interviews, okay, worauf müssen wir denn ungefähr achten? Wie müssen wir die Fragen formulieren? Wie bauen wir unseren Fragebogen auf? Genau.
Das heißt, ihr hattet da vorher schon so einen vorgefertigten Fragebogen, den ihr dann im Team schon mal erstellt habt.
Genau.
Ja.
Vielleicht willst du da kurz was zu sagen.
Könnt ihr sagen, was ihr da für Fragen hattet? Oh, wisst ihr das noch?
Boah. Ja, das waren zum Beispiel wie zum Beispiel der Computer, was für eine Rolle der Computer in der Inspiration von Musik hat.
Ach, hier sind
genau,
sie.
Genau, das war zum Beispiel eins.
Ah, okay.
Ja.
Welche Tools?
Oder auch welche
genau, du erstmal.
Welche Programme man halt nutzt und wie man das, welche Tools man nutzt und wie man gelernt hat mit den Tools umzugehen auch, also was das für ein Lernprozess dahinter war, das ist ja auch ganz interessant und was man vielleicht auch bei den Tools und Programmen gern noch da hätte oder was man dann da vielleicht, was man vielleicht vermisst daran oder was man gut findet und ja, ob man den Computer auch als so eine Art Instrument in dem Sinne sieht oder nicht, keine Ahnung. Ja.
Genau, so. Dann hatten wir noch einen, also wir haben es so ein bisschen aufgeteilt in Themenblöcke. Ein Themenblock war dann noch quasi, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, aber das Ansehen quasi von digitaler Musik. Also ob die Menschen, die eben so viel mit Technik arbeiten, das Gefühl haben, dass sie als Produzent von eben digitaler Musik oder wenn sie eben diese Mittel nutzen, ob sie quasi sich noch als richtig echte Musiker fühlen oder eben auch, ob sie noch als echte Musiker bezeichnet werden. Oder ob es da innerhalb der Szene oder vielleicht auch durch die Konsumenten oder durch die Hörer eine Unterscheidung gibt. Und ja, was da so ihre Eindrücke und ihr Empfinden eben sind. Genau.
Ja.
Was man vielleicht noch dazu sagen müsste, also es war jetzt nicht so wie typische Marktforschung, wie man es vielleicht kennt, man wird angerufen und dann darf man nur genau zwei Antwortmöglichkeiten wählen und aus denen hat man auszuwählen und ansonsten zählt die Antwort nicht, sondern wir haben doch sehr viel Wert irgendwie auf das Gespräch gelegt und wir dachten irgendwie, naja, wenn wir mit den Menschen erstmal richtig reden und ins Gespräch kommen, dann ist das wahrscheinlich irgendwie das Beste, was uns so passieren kann für unsere Arbeit, da sammeln wir die meisten Eindrücke. Also kann es halt schon passieren oder ist es passiert, dass wir irgendwie nicht jedem genau dieselbe Frage in derselben Reihenfolge gestellt haben, sondern uns da irgendwie schon so ein bisschen auf unsere Gesprächspartner auch eingestellt haben.
Cool. Genau. Kannst du uns was zu den Antworten sagen? Oder was ist die nächste Folie deiner Präsentation? Oder wolltest du zu dieser Folie noch sagen? Aber haben wir es ja schon mal.
Das sind die Interviewpartner.
Genau.
Sollen wir dir das vorstellen oder haben wir eigentlich schon gemacht, oder?
Achso, das sind die Interviewpartner, ne? Genau. Die haben wir ja schon vorgestellt.
Haben wir doch schon.
Gehe ich einmal schnell durch.
Ja, das war so der erste Teil unserer Arbeit, aber das hat halt jemand anders gemacht. Das war ja der Teil der Geschichte quasi, wie das entstanden ist mit der elektronischen Musik im geschichtlichen Rückblick quasi. Ja, ich weiß nicht, wie interessant das jetzt ist, aber.
Wir dachten eben als.
Also, wenn ihr was dazu sagen wollt, gerne. Also, wenn
ihr. Wir können es ja irgendwie ganz schnell abhaken. Wir dachten eben, dass es für uns irgendwie relativ wenig Sinn macht, uns mit dem Thema zu beschäftigen, wenn wir nicht irgendwie zumindest ein bisschen wissen, wo das Ganze herkommt. Und dann haben wir uns eben ein bisschen schlau gemacht, so was waren denn zum Beispiel irgendwie so die ersten elektronischen Instrumente, so zum Beispiel irgendwie das Audio-Piano, darauf sind wir gestoßen oder. Das Magnetband, welchen Einfluss hatte das denn zum Beispiel? Und uns so ein bisschen auch mit den ersten Musikern aus dieser Zeit beschäftigt und sind dann eben so ein bisschen die Entwicklung abgegangen, um auch so ein bisschen ein Stück weit zu verstehen, okay, wie welchen Einfluss gab es denn früher schon und was war denn irgendwie früher schon so der Impact von neuen Erfindungen und von einer neuen Art Musik zu hören vielleicht auch.
War da etwas, was für euch so als Meilenstein galt oder gilt?
Ich würde so sagen, eigentlich so die 70er, 80er Jahre, wo dann eben elektronische Musik wirklich sich etabliert hat. Wahrscheinlich eher so 80er, 90er, aber wo es dann eben so richtig losging damit, würde ich mal sagen, wo dann auch die Szene des Technos immer mehr kam und verschiedene elektronische Genres einfach entstanden sind und es auch, würde ich jetzt mal so sagen, aber.
Ja, muss ich auch sagen. Also natürlich war es irgendwie spannend, sich mal mit den Pionieren zu befassen. Ja. Und das hatte, glaube ich, auch einen riesen Einfluss. Aber ich glaube, tatsächlich war es irgendwie so, der Knackpunkt der ganzen Sache war dann ja wirklich, wenn es im Mainstream angekommen ist. Ich muss aber, glaube ich, sagen, das ist fast der Teil der Arbeit, wo ich persönlich auch irgendwie sehr viel von mitgenommen habe. Denn ich höre irgendwie privat eigentlich was ganz anderes und deswegen war es auch mal spannend, sich mit solchen Musikern mal zu befassen und auch mal irgendwie deren Werke zu hören. Und zum Beispiel irgendwie Kraftwerk oder sowas. Das war eine Band, die habe ich immer nur mit meinen Eltern verbunden und dachte, ja, das würde ich niemals hören. Und wenn man sich dann doch mal mit solchen alten Bands beschäftigt, dann finde ich es doch irgendwie sehr, sehr spannend, wie, vielleicht ist es falsch, moderne Musik zu sagen, aber wie gut man deren Musik eben heute auch noch hören kann.
Und gab es auch irgendwie eine technische Entwicklung, wo du sagst, heißt, das ist ja ein kleines Teil gewesen, das war vielleicht auch so ein Game Changer? Oder ist dir da irgendwas ins Auge gesprungen?
So direkt glaube ich eigentlich nicht. Also ich glaube, wir haben uns dann halt später auch viel mit Sampling beschäftigt. Und das gab es ja auch schon in ganz verschiedenen Ausformungen oder verschiedenen Formen. Und ich glaube, ich finde einfach das Konzept von Sampling irgendwie total spannend, dass man eben irgendwie so Collagen baut aus Sachen, die vorher schon da waren oder aus einfach irgendwie Tonelementen und Soundelementen, die man dann irgendwie zu was Neuem zusammensetzt. Ich glaube, das Konzept finde ich einfach spannend, aber als wirkliche Erfindung ist mir, glaube ich, nichts im Kopf geblieben. Aber vielleicht ist es bei Juliane anders.
Eigentlich nicht. Achso. Jetzt sind wir bei dem dritten Punkt, Beeinflussung des Musizierens durch das Digitalisierung. Das war auch ein großer Punkt, glaube ich, in unserer Arbeit irgendwie. Das sind zum Beispiel ein paar Zitate hier auf der Folie, die ich aus den Interviews rausgezogen habe. Ich meine, zum Beispiel kann ich ja damit anfangen, dass zum Beispiel das Sam gesagt hat, dass jeder Musiker, der sich eben mit seiner Musik auseinandersetzt, auch den Respekt verdient hat. Das heißt einfach, dass, keine Ahnung, dass auch elektronische Musik genauso viel wert sein soll oder genauso gut ist. Kann, ja. Und was auch
Mika
gesagt hat.
Hattet ihr das Gefühl bei solchen Musik, bei den Musikern, die jetzt elektronische Musik produziert, dass sie ein bisschen weniger Anerkennung oder ihnen mit weniger Respekt gegenübergetreten wird, eben weil sie vielleicht dann nur am Rechner produzieren und vielleicht gar nicht so den musikalischen Background erstmal haben, wie jetzt zum Beispiel ein Arrangeur oder so?
Ja, also ich würde schon sagen, dass es für solche Musiker, oder das haben wir, glaube ich, auch so rausgeschlossen, schon schwieriger ist, so ja, was die Anerkennung zu bekommen, im Endeffekt bekommt man sie trotzdem, weil es gibt ja immer für jede Szene und für jedes Genre, jede Musik irgendeine Hörerschaft, und sonst wird es ja die Musik nicht so geben. Und deswegen ist es halt schon dann, was ich auch so als Schluss rausgezogen habe, dass halt in den Szenen oder in der Hörerschaft die Anerkennung auf jeden Fall immer da ist. Und auch uns hat ja sogar die Lia gesagt, die war nämlich unsere Singer-Songwriterin, sie hat ja auch gesagt, dass sie auch elektronische Musik als nicht weniger wert sieht, wenn man sich ja trotzdem mit dem Programm beschäftigt und mit dem Tool und es lernt. Und es ist ja auch, wie sie hier in dem Zitat sieht man ja, letztendlich würde ich sagen, dass es jemand, wenn sich jemand eingehend mit dem Programm beschäftigt, ist es ein ähnlicher Prozess wie das Erlernen eines Instruments. Also deswegen ist das auch ein großer Punkt, denke ich. Man muss sich ja dann auch mit dem Tool beschäftigen, mit dem Programm, das muss man ja auch erstmal lernen. Und dann, wie man auch ein Musikinstrument lernen muss. Einfach nur ein anderes Instrument quasi, würde ich mal sagen. Und deswegen kam eigentlich auch als meistens raus, dass es schon auch Anerkennung gibt in dem Bereich. Ja.
Wir hatten uns eben nämlich vorher auch genau diese Frage gestellt, weil es ist ja irgendwie schon was grundsätzlich anderes, wenn man irgendwie als DJ einfach nur oder quasi elektronische Musik macht und das alles auf einem USB-Stick speichert. Oder wenn man irgendwie als Konzertviolinist irgendwie hunderte Stunden oder tausende Stunden in seine Geige irgendwie versenkt hat und die irgendwie absolut gemeistert hat. Deswegen hatten wir uns schon gedacht, ob es da irgendwie Unterschiede in der Wahrnehmung gibt. So von außen ist uns das aber eigentlich gar nicht deutlich geworden, sondern im Gegenteil. Das ist eigentlich eher wirklich so eine Koexistenz von beiden. Also es gibt ja, gut, ich meine, das wird von den Hörern wahrscheinlich auch niemanden überraschen, aber es gibt ja sowohl das eine als auch das andere, und beide Seiten profitieren auch, glaube ich, total voneinander, weil die Szene irgendwie auch total vielfältig ist und es da irgendwie auch total viel Zusammenarbeit zwischen elektronischen Produzenten und klassischen Musikern gibt. Und ja.
Genau, was du schon gesagt hast, gibt ja diese Zusammenarbeit dann auch, durch die eben entsteht und neue Möglichkeiten entstehen können durch die Digitalisierung und durch die Vernetzung, können ja auch wieder ganz neue Genres entstehen und ganz neue Möglichkeiten eben. Und das ist ja eigentlich auch eine große Chance dessen, würde ich mal sagen.
Genau, die Digitalisierung bringt ja auch dann mehr Leute dazu, Musik zu machen, ne? Was ja auch ein Vorteil sein. Oder der Einstieg ist auf jeden Fall leichter, ne? Auch in das Musikmachen. Ja. Was hat denn Frank Schreiber gesagt? Kannst du das noch kurz? Das würde mich mal interessieren, unser Autor. Viele liebe Grüße, alles Gute an dieser Stelle.
Ja, das war tatsächlich auch nochmal interessant, auch mit Stefan Lemke, die beiden Interviews, die waren tatsächlich auch nochmal ganz anders als die davor. Und die, also für die Zuhörer, die vielleicht Herrn Schreiber nicht kennen, das war eben den Kontakt, hattest du ja hergestellt, Marc. Er komponiert eben viel für Fernsehserien und für TV-Filme und sowas alles. Und bei ihm hat man es wirklich richtig krass gemerkt, den Unterschied und die Möglichkeiten, die eben auch der Computer mitbringt, weil er meint zum Beispiel, das fand ich irgendwie total faszinierend zu hören, das wusste ich vorher gar nicht, aber dass er im Prinzip sein gesamtes Orchester einfach nur in seinem Laptop simulieren kann, und dass es da natürlich Qualitätsunterschiede gibt, dass also eine Geige aus dem Computer niemals zu 100% so klingen wird wie eine echte Geige, was auch einer der Gründe ist, warum es immer noch beides gibt. Aber dass es für solche Produktionen eben ein wahnsinniger Vorteil ist, dass man alles selber in seinem Studio machen kann und nicht irgendwie jedes Mal ein komplettes Orchester irgendwie mieten muss und für ein komplettes Orchester komponieren muss, sondern dass man sich da ganz gezielt seine Sachen raussuchen kann, die man will, und dass man irgendwie ganz gezielt mit den Instrumenten arbeiten kann, Und zwar auch dann, wenn man es selber gerade will. Und wenn man später nochmal was ändern will, dass man irgendwie nicht das ganze Orchester wieder einbestellen muss, sondern dass man dann einfach irgendwie in seinem Computer ein paar Sachen ändert. Und mit diesem simulierten Orchester eben wahnsinnig viel Zeit spart.
Ja, das ist natürlich ein Faktor. Klaus, wie ist das bei dir? Wie viel Zeit sparst du dadurch?
Du meinst im Gegensatz dazu, wenn ich wirklich was aufnehmen würde?
Ja.
Ja, ich meine, ich bin ja nicht der klassische Komponist in dem Sinne, aber ich meine, der krasseste Unterschied ist tatsächlich wahrscheinlich wirklich beim Orchester, weil das dermaßen einen logistischen Aufwand nach sich zieht. Aber man sieht es im Endeffekt auch allein schon beim Drum Recording. Ich meine, für Drum Recording bräuchtest du, da kommst du ohne einen eigenen Raum nicht aus. Du brauchst ein Instrument, was sehr, sehr groß ist, was sehr aufwendig mikrofoniert sein muss, und so weiter. Also da ist der Rattenschwanz im Endeffekt am längsten. Und wenn du das dann durch eine Software wie beispielsweise Superior Drummer oder ähnliches ersetzen könntest, das macht es natürlich deutlich einfacher. Bei einer Gitarre beispielsweise, da geht es ja noch einigermaßen, weil da sind mittlerweile die Emulationen einfach, ja, Gitarre in den Rechner und gut ist. Und wenn du natürlich jetzt hingehst und sagst, okay, es muss unbedingt der Röhrenamp sein, dann hast du auch hier wieder das logistische Problem. Aber es ist nicht ganz so aufwendig wie zum Beispiel bei den Drums, weil da könntest du dann noch mit Sachen wie einem Isolation Cap oder ähnlichem arbeiten. Aber es ist natürlich immer zeitsparend.
Da würde ich vielleicht gleich mal einhaken. Das fand ich nämlich total spannend. Wir sind in unserer Arbeit aber auch auf Sachen gestoßen, die uns zumindest vorher als Laien irgendwie gar nicht klar waren, weil das mit der Gitarre, das stimmt natürlich. Was wir vorher aber gar nicht auf dem Schirm hatten, waren auch die logistischen Vorteile. Also das hat Benjamin Tiedemann zum Beispiel uns mal erklärt, dass es eben für ihn ein Wahnsinnsvorteil ist, dass er inzwischen kleine Rechner hat oder kleine Software und Hardware, die es ihm eben ermöglichen, irgendwie 3000 verschiedene Raumklänge und Verstärkerklänge und Gitarrenklänge irgendwie zu speichern. Und wenn er eben irgendwo einen Auftritt hat, dass er nicht mehr irgendwie einen Lautsprecher, der 20 Kilo wiegt, durch die Gegend schleppen muss, sondern dass es ihm eben reicht, seinen Rechner einzupacken und seine kleine Hardware mitzunehmen und dass er die eben auf der Bühne einfach einstöpseln kann, mit dem Zug zu seinem Gig fährt und da eben ohne diesen riesigen logistischen Aufwand spielen kann. Und ich glaube, das war was, was uns beiden vorher überhaupt nicht klar war, oder uns vier in der Gruppe, dass es auch einfach das ganze Musizieren an sich einfacher macht. Und dass es auch ein Stück weit dazu führt, dass eben einfacher Musik gemacht werden kann.
Das macht einen gigantischen Unterschied aus. Also, ich habe auch lange Jahre in einer 80er-Jahre-Coverband gespielt, wo halt auch verschiedenste Sounds beispielsweise jetzt von den Gitarristen bedient werden müssen. Und da einfach den Unterschied von einem echten Verstärker weg, der gegebenenfalls auch noch ein großes Effekt-Rack davor hängen hat, hin zu einem Digitalgerät, was entweder einfach vor dir liegt oder du hast halt einen Modeling-Verstärker, der dabei ist, der natürlich auch viel, viel leichter ist, einfach dadurch. Das hat so viel einfacher beim Auf- und Abbau gemacht, allein wenn man halt noch die Sachen selber tragen muss. Also da kann man der Digitaltechnik schon echt dankbar sein.
Ich hätte euch so gerne live gesehen, Klaus. Vielleicht komme ich ja nochmal in den Genuss.
Oder vielleicht
aber,
gibt es
oder
irgendwann
gibt's
mal
nicht
einen
Videos
Vibe, wer
irgendwo oder
weiß.
sowas?
Was sagst du?
Gibt's keine Videos?
Es gibt wenige Videos.
Okay.
Aber ich kann dir mal ein paar Schnipsel zukommen lassen.
Ja,
Wir waren bei der Logistik.
richtig. Und was eben auch ein großer Faktor ist, ist halt, es klingt immer so schnöde, wenn man das sagt, aber auch einfach, dass es günstiger ist. Also, na klar ist irgendwie die Technik in der Anschaffung erstmal sehr, sehr teuer und sehr kompliziert und man bezahlt da irgendwie erstmal ganz schön viel. Aber gerade wenn man irgendwie, ich komme nochmal wieder auf Frank Schreiber zurück, weil das Beispiel hier gerade so gut ist. Dass es eben auch einfach ein Geldfaktor ist, wenn man ein Orchester nicht irgendwie komplett mieten muss und von Profimusikern alles einspielen lassen muss, sondern wenn man das einfach selber machen kann.
Absolut. Also es ist ja auch, ne, bei Stefan ist es ja so, die produzieren ja eben diese Softwareinstrumente und fahren dann halt in große Studios, nehmen dort halt Riesen, also Orchester dann auch auf, ne, und verarbeiten das dann halt, verarbeiten die Aufnahmen dann halt so, dass du zu Hause eben dieses Instrument so spielen kannst, und es halt
Cool.
einfach danach Orchester klingt, ne? Klar, an der Stelle ist es vielleicht auch so, dadurch werden natürlich auch weniger Musiker gebucht. Könnte man jetzt sagen, aber auf der anderen Seite ist es ja halt auch so, nicht jeder, der zu Hause sitzt und sowas produziert, würde eventuell in ein Studio gehen und dort mit einem Orchester aufnehmen. Oder Klaus, wie siehst du das?
Sehe ich ähnlich. Also ich glaube, da müsste man mal ganz genaue Zahlen haben, aber auch einfach dadurch, dass es halt durch die Digitalisierung einen viel, viel größeren Markt gibt, dass halt das Ganze mal viel, viel weiter geöffnet wurde, gibt es auch für Musiker weitere Chancen einfach, weil halt eigentlich auch der Bedarf viel, viel größer ist.
Genau, aktuell ist das natürlich ein kleines Problem oder beziehungsweise ja, ein sehr großes Problem, aber ich glaube auch, dass da Ideen einfach gefragt sind jetzt. Ne?
Genau, aber das ist ja auch eine komplett andere Geschichte, die man im Endeffekt vorher absolut nicht berechnen konnte.
Ja.
Und da finde ich es irgendwie auch sehr spannend, da hatten wir zum Beispiel viel mit Lia und mit Nils drüber gesprochen, beides, ja, also sie haben eben beide ihre eigenen Auftritte und haben auch Alben rausgebracht und was für ein Einfluss da der Computer und die Technik irgendwie auch auf die Produktion hat, dass sie eben mit Crowdfunding inzwischen ihre eigenen Alben finanziert haben und irgendwie ihre eigenen Produzenten gefunden haben. Und ich glaube, da ist die Technik tatsächlich auch irgendwie eine Chance für viel mehr Musiker, sich irgendwie viel besser zu verwirklichen, weil es inzwischen viel einfacher ist, irgendwie ein Album zu produzieren. Also wenn man irgendwie so an die 80er zurückdenkt, dass man eben nicht mehr komplett ein Studio mieten muss und also klar muss man irgendwo immer noch, aber dass es einfach leichter ist, auch den Vertrieb selber in die Hand zu nehmen und auch selber das Marketing zu übernehmen und dass man da auch viel unabhängiger und freier eigentlich ist, was diesen ganzen Prozess angeht.
Absolut. Ich finde es auch überraschend tatsächlich, wie viele bekannte Künstler auch mit Kickstarter-Aktionen ihre eigenen Alben produzieren. Also ich habe jetzt neulich wieder hier Passing Frequencies gehört. Das ist so ein Podcast vom Sänger von Jimmy Eat World. Ich weiß nicht, ob die Band euch was sagt. Aber der hat zum Beispiel den Sänger von Yellow Card interviewt und der hat jetzt auch ein Album produziert über so eine Kickstarter-Aktion. Das fand ich ganz krass und das auch in Eigenregie eben produziert. Und ja, wie du es schon sagst, ne, die Digitalisierung ermöglicht halt auch ganz einfach in Eigenregie die Sachen dann halt auch zu releasen und halt auch zu promoten. Also wir haben jetzt ja aktuell, also mit meiner Band, waren wir vor 10 Jahren im Studio. Damals gab es das noch nicht so wirklich und dann haben wir jetzt das Album rausgehauen auf Spotify und ich glaube und allen möglichen anderen Streaming-Diensten und das kostet dann 40 Euro im Jahr. Also du lässt das dann hier bei SpinUp oder so hoch, zahlt 40 Euro im Jahr und SpinUp teilt das dann halt auf alle möglichen Plattformen und kann dann dort, dann geht's los über Facebook, Instagram, machst du ein bisschen Werbung, machst du einen Bandcamp-Account.
Ja. Das stimmt.
Und dann bist du viel schneller dran. Wobei dann halt auch, klar, es gibt sehr viel Musik, das Angebot ist riesig und aktuell gibt es, glaube ich, 0,004 Cent pro Play. Das heißt, wenn du 1000 Plays hast, hast du 4 Euro verdient. Ja, das ist natürlich dann noch die andere Seite der Medaille. Ne?
Das ist nicht so viel. Das habe ich neulich gerade bei einer meiner Lieblingsbands gelesen. Die hatten dann auch gepostet, bitte Leute, kauft unsere T-Shirts. Wenn ihr einmal eins von unseren T-Shirts kauft, ist es irgendwie genauso viel wert, wie ihr unseren, als wenn ihr unseren Song irgendwie 10.000 Mal streamt. Das fand ich auch irgendwie, da dachte ich auch, ja, ich glaube, ich sollte mal mehr Merch kaufen und ich glaube, ich sollte die Bands auch mal mehr unterstützen in dem, was sie machen, ohne das einfach immer nur so bei Spotify hinten durchlaufen zu lassen.
Ja, wobei es da jetzt ja auch einen anderen Auszahlungsschlüssel geben soll in Zukunft. Das heißt, wenn du als User mit deinem Spotify-Account eben 1000 Mal diesen einen Song hörst, dann geht das der Anteil von deinem Abo praktisch an diesen Künstler, ja, und nicht, wenn du dann nicht allgemeine Klicks dann halt eben. Ja, wie du schon ansprichst, ne, es ist ja so, dass mit Merch unterstützt du halt aktuell die Bands und normalerweise halt auch durch Live-Events, ja, also da sind die Preise ja auch in die Höhe geschossen vor der Corona-Situation,
ja.
Aber jetzt ist es ja aktuell das ein Riesenproblem, ja. Das war, Events war eben die Haupteinnahmequelle für Musiker, eben weil die Umsätze durch Musikverkäufe eben so zurückgegangen sind, ja. Und Genau, ich muss sagen, ich würde mittlerweile fast wieder ein Huni bezahlen, um auf irgendein Konzert gehen zu können.
Also das ich vermisse das so sehr.
Ja, ich auch. Ja. Wo ich eher das Feiern vermisse, aber gut.
Ja, eigentlich würde ich gerne zum Eishockey gehen, aber naja.
Wobei sie ja.
Aber Lukas Podolski wird ja jetzt Spieler der Kölner Haie, weil die 100.000 immer Wigger-Tickets verkauft haben, also Solidaritätstickets, um jetzt in der neuen Eishockeysaison an den Start gehen zu können. Also sie haben jetzt einfach mal eine Million Umsatz damit gemacht durch imaginäre Tickets und Lukas Podolski hat ordentlich promoted und wird jetzt angeblich Spieler der Kölner Haie, da freue ich mich schon drauf.
Das klingt witzig.
Ich glaube, einen wichtigen Punkt, worauf wir noch eingehen sollten, was wir in unserer Arbeit gemerkt haben, ist, dass es auch einfach, dass man irgendwie so ein bisschen wegkommen muss von dem, von diesem Konkurrenzdenken, den man sonst immer hat. Also, dass es irgendwie nicht digitale Musik gegen klassische Musik ist oder dass man sich nicht irgendwie entscheidet, ich meine, das werden viele Hörer wahrscheinlich auch selber kennen, dass man sich nicht entscheidet irgendwie, okay, ich spiele jetzt Gitarre oder ich werde DJ oder ich werde irgendwie Rapper oder ich produce jetzt meine eigenen Beats, sondern dass das ja irgendwie total Hand in Hand geht. Und besonders schöne, also irgendwie, dass so ein bisschen so die Demokratisierung der Musik vielleicht auch stattfindet. Und da hatten wir eben, sind wir auf ein paar total schöne Beispiele gekommen. Also zum Beispiel das Drake Music Orchester, das eben ein Orchester für junge Menschen in Schottland ist, die eben mit körperlichen Beeinträchtigungen zu kämpfen haben, die dann aber trotzdem irgendwie Musik machen können, einfach weil die Digitalisierung es ihnen ermöglicht, Software für sie angepasst zu entwickeln und dann irgendwie, dass sie irgendwie zwar keine Geige spielen oder sowas, aber dass sie ja trotzdem als Musiker gewertschätzt werden und dass es ihnen irgendwie trotzdem möglich ist, sich irgendwie in der Musik zu verwirklichen. Und das war irgendwie so eins der Beispiele, die ich irgendwie, die am meisten hängen geblieben sind, weil ich das einfach so schön finde, weil ich das halt vorher irgendwie nie so richtig wahrgenommen habe. Denn, also na klar, das ist ja auch total logisch. Wer im Rollstuhl sitzt, der wird sich irgendwie sonst schwer tun mit einem klassischen Schlagzeug oder sowas. Aber das ist da irgendwie, dass die Digitalisierung auch da irgendwie Möglichkeiten geschaffen hat.
Ja, das ist wirklich ein echt schönes Beispiel. Das fand ich auch in dem Projekt schon richtig schön eigentlich.
Das ist tatsächlich auch nach eurer Präsentation bei mir hängen geblieben und da habe ich mich auch noch intensiver damit auseinandergesetzt. Also das war, wie du schon sagst, hatte ich mich damit auch noch nie befasst und das finde ich auch total schön, ja.
Ja,
ich finde, also allein die Grundidee natürlich, Menschen mit Einschränkungen da diese Möglichkeit zu geben, das finde ich total spannend. Ich hatte da vorher auch noch nie von gehört, dass das in der Form so möglich ist. Kennt irgendjemand von euch denn da genauer die Hintergründe, also wie das realisiert wird und was die Menschen dann machen können?
Na, ich glaube, das ist halt so ein Orchester so ein, und dann kriegen die halt so Tablets oder so, wie das auf dem Bildschirm ist, hatten wir noch dieses Video dazu. Also da gibt es ja noch das Video dazu, aber ja, ich denke mal so ungefähr, aber so ganz genau weiß ich es auch nicht.
Also es wurde halt hauptsächlich mit Software realisiert, das heißt irgendwie so zum Beispiel angepasste Apps und die dann eben von den Menschen eben so bedient werden und dann auch eine angepasste Steuerung dieser ganzen Apps. Also natürlich spielen die nicht irgendwie selber Harfe oder sowas. Und ich muss sagen, die genauen Hintergründe, die kenne ich dazu auch nicht mehr, dazu ist es dann doch ein bisschen zu lange her. Aber dass ihnen zum Beispiel mit ihren Rechnern und Tablets und Smartphones und sonstiger Software einfach die Möglichkeit dazu gegeben wird.
Ja, ich denke, dass da mit Hardware, mit speziellen Controllern eben gearbeitet wird und vielleicht sogar mit irgendwelchen Motion-Controller-Geschichten, die dann eben mit einem Softwareinstrument verbunden sind. Klaus, ja, kennst du noch die Emojis? Kennst du noch die Emojis?
Nee, was ist das nochmal?
Das war so ein Controller, den konntest du egal wohin kleben und dann konntest du verschiedene Druckpunkte festlegen über eine App. Also du konntest die Emojis dann an eine App anschließen, hast das zum Beispiel im Zug an den Sitz des Vordermanns geklebt und konntest dann über so Druckpunkte anlegen und dann verschiedene Sounds damit generieren, an den unterschiedlichen Stellen, wo du dann drauf geklopft hast. Da hat der Vordermann hat sich immer schön gefreut.
Und im Endeffekt wie ein Kontaktmikrofon.
Das klingt witzig.
Genau, wie ein Kontaktmikrofon, aber ich fand das ganz geil, dass du halt einfach sagen kannst, okay, ich klicke jetzt irgendwie, ich drücke jetzt rechts oben gesetzt von dem Emoji aus drauf und dann spiele bitte den Sound und wenn ich drunter irgendwo drauf hau, dann spiele bitte den Sound und wenn ich links drauf klicke, spiele den Sound. Das fand ich ganz geil, hat sich leider nicht so am Markt durchgesetzt.
Dazu fällt mir...
Wo wir gerade hier bei...
Du erstmal.
Ja, mal ganz kurz, wo wir hier gerade bei angepassten Tools sind, da passt eigentlich eine Frage von Shaw Sabo ganz gut dazu und er sagt, habt ihr euch auch mal mit der Werbung zu den entsprechenden Tools auseinandergesetzt und schreibt weiterhin, wenn ich bei YouTube Werbung bekomme, dann fällt mir auf, dass oftmals der Eindruck erweckt wird, dass man kaum musikalisches Vorwissen braucht und das ist ja eigentlich nicht der Fall.
Nee, mit dem Thema haben wir es tatsächlich nicht auseinandergesetzt, also mit Werbung für verschiedene Tools. Mhm. Nee, das war eigentlich nicht so unser Fokus, würde ich sagen. Also nee.
Also ich muss ihm da teilweise zustimmen, also es wird eigentlich ja immer der Eindruck erweckt, ja, kauf bitte unser Produkt, dann musizieren ist sowieso ganz einfach. Mhm. Und ich glaube, es ist auch immer...
Aber das kann ich mir auch vorstellen, dass das so Marketing ist bei denen dann.
Ja, ich denke, es kommt aber auch immer ganz auf das Produkt tatsächlich selber an. Also es gibt sicherlich Instrumente, wie beispielsweise jetzt hier bei diesem schottischen Orchester. Da muss das Ganze ja möglichst einfach und intuitiv gehalten sein, dass die Menschen damit einfach arbeiten und einfach direkt loslegen können. Und ich glaube aber auch, es kommt einfach auf den gewissen Anspruch davon an. Also wenn man dann natürlich sagt, man möchte eine komplexe DAW haben und verkauft die dann unter dem Stichwort, ja, Musik machen ist so einfach wie noch nie, das wird nicht funktionieren. Also da denke ich, muss man sich dann schon so in Richtung Magix Music Maker und ähnlichen Tools orientieren. Ja.
Also ich glaube schon, wenn man eine gewisse technische Affinität hat und mit solchen Tools beginnt zu arbeiten, in der vielleicht schon Beats vorprogrammiert sind, vielleicht auch gewisse Melodien oder wo du durch irgendwelche künstliche Intelligenz auch irgendwelche Rhythmen und Akkordfolgen generieren kannst, dass du dann wirklich nicht so den musikalischen Background brauchst. Allerdings glaube ich halt schon, dass du so ein gewisses Gefühl für Harmonien und Melodien haben musst. Ja, ne? Also ich glaube, das ist halt schon etwas, was man jetzt nicht unbedingt lernt. Also beziehungsweise was man jetzt schon lernt, aber was man jetzt nicht, was jetzt nicht unbedingt jeder hat, vielleicht. Ne? Genau. Also ich merke das bei meiner Frau. die hat das jetzt nicht so. Ich hoffe, sie hört das jetzt nicht, aber genau, aber ansonsten würde ich schon unterstellen, dass es relativ easy ist, da ohne musikalisches Vorwissen mit den gewissen Tools einen Tracks zu erstellen.
Deswegen habe ich jetzt auch gerade die Folie hier nochmal aufgemacht. Wir sind dann auch so über Apps zum Beispiel wie Playground gestolpert, wo ja auch eine ganz andere Herangehensweise an Musik stattfindet, indem es eben, also das ist eine App auf dem Smartphone und das Musikmachen funktioniert eben dadurch, dass man so verschiedene bunte Klötzchen und verschiedene bunte Regler auf seinem Smartphone hin und her schiebt. Und es wirkt fast so ein bisschen wie ein Handyspiel, wenn man da irgendwie die ganze Zeit nur am Schieben ist. Aber tatsächlich kann man damit auch ganz coole Musik machen, halt sehr, sehr elektronisch und sehr, so EDM bis Techno-mäßig. Aber trotzdem ist es ja auch ein ganz anderer Zugang zur Musik. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit, also natürlich ermöglicht das, glaube ich, dann auch Menschen, die einfach nicht so 100% das Taktgefühl haben oder nicht so richtig Ahnung von irgendwie Akkordfolgen oder sowas, dadurch, dass irgendwie die passenden Akkorde irgendwie alle grün zueinander gefärbt sind oder dass du die Akkorde nicht mal mehr siehst, sondern nur noch so Knöpfe hast, auf denen irgendwie so vorgefertigte Musikschnipsel irgendwie sind oder Soundschnipsel, die du dann eben passend farblich zusammenbaust, dass es da auch ein ganz anderer Zugang ist und dass man da, glaube ich, teilweise dieses Wissen gar nicht mehr braucht, weil es einfach ein viel spielerischer und viel intuitiver Zugang zu dem ganzen Thema ist.
Klar, ist ja ein ganz anderer Spaßfaktor, ne? Also ist ja dann auch eher so sehr spielerisch, ne?
Ja, das glaube ich auch. Aber dadurch kann man ja ebenfalls vielleicht auch was viele Sachen ausprobieren und es ist leichter eben das auszuprobieren, als wenn man jetzt sich erst die Instrumente dafür besorgt oder so, kann ich mir vorstellen. Aber dass eben dadurch eben auch der Zugang zur Musik erleichtert wird auf jeden Fall. Und auch für.
Absolut.
Ja. Und dann kommt man vielleicht eher dazu, Musik zu machen, als wenn es das nicht geben würde.
Und um da jetzt vielleicht nochmal wieder so ein bisschen den Bogen zum Anfang zu schließen, also was wir schon gemerkt haben, gut, ich meine, wir hatten jetzt auch eine sehr begrenzte Teilnehmerzahl quasi in unseren Interviews und das ist mit Sicherheit nicht repräsentativ, aber das, was wir so gemerkt haben, ist schon, dass die Menschen, die sich dann ernsthaft mit Musik beschäftigen, es fängt eigentlich immer noch mit klassischerweise, man kriegt irgendwie zu Weihnachten eine Gitarre geschenkt oder man übernimmt von irgendwem altes Klavier und fängt da an, irgendwelche Tasten zu drücken oder sowas. Und dann entwickelt sich das. Also das hatten wir irgendwie bei ganz vielen gesehen. Natürlich so quasi bei Profis und bei Schwergewichten, wie zum Beispiel Herrn Schreiber oder Herrn Lemke. Oder auch zum Beispiel Benny Tiedemann, die sowieso, aber auch bei Hobbymusikern ist es eigentlich irgendwie so gewesen. Also zum Beispiel selbst quasi unser Rapper oder selbst unsere DJs haben irgendwie gesagt, naja, ich habe schon mit einem echten Instrument angefangen und habe...
Wobei das bei dem einen, den ich befragt hatte, nicht so war. Also der kann wirklich gar kein Instrument spielen und hat dann einfach so direkt mit dem angefangen. Wo ich jetzt auch im Privaten noch ein paar kenne, die das auch, also auch Produzenten oder Leute, die Musik produzieren und oft noch kein Instrument gespielt haben. Das gibt's auch. Das finden die dann meistens auch sehr schade und hätten gern irgendwann mal ein Instrument gelernt, aber dann jetzt machen es dann halt auch nicht mehr so... was ich noch so mitbekommen hatte. Ja.
Genau, aber auf jeden Fall sind echte Instrumente irgendwie, also weil wir vorher irgendwie die ganze Zeit über diese Apps geredet haben und über diesen spielerischen Zugang, also tatsächlich glaube ich, dass der Einflussfaktor von echten Instrumenten immer noch riesig ist und das ist jetzt nicht so, als würden irgendwelche Apps oder sowas dazu in Konkurrenz stehen.
Gab es denn auch mal den Fall oder konntet ihr irgendwie das erkennen, dass durch den Einstieg über die, ich sage jetzt einfach mal, digitale Musik, die Leute auch dann später zum klassischen Instrument gekommen sind. Hattet ihr das irgendwie erkennen können?
Andersrum ist, dass man von der elektronischen Musik zum klassischen Instrument kommt? Oder was?
Genau, dass man zum Beispiel anfängt, mit solchen Apps zu spielen und dass man dann also sagt, hey, ach komm, ne, die Leute aus deinem Umfeld haben es jetzt zum Beispiel nicht gemacht, die sagen, ah nee, jetzt ist auch irgendwie zu spät, aber gab es danach doch den einen oder anderen?
Nee, also in der Richtung habe ich es eigentlich nicht mitbekommen. Also wenn, dann ist es eher, dass man halt, wenn man schon mit elektronischer Musik angefangen hat, also was bei mir so ankam auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das jetzt überall so ist, aber dass man dann eher nicht nochmal ein Instrument lernt, weil das natürlich viel schwerer ist und viel, wenn man jetzt noch gar kein Instrument gespielt hat, noch nie, und dann mit der elektronischen Musik anfängt, würde ich es eher nicht so sagen, dass man dann nochmal ein Instrument, also lernt bei denen, mit denen ich gesprochen hatte oder was so.
Okay.
Kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber.
Ja. Und tatsächlich, genau den Fall hatten wir jetzt nicht, aber zum Beispiel mit Sam Ethka, der hat eben früher so ein bisschen, also der hat ein bisschen Schlagzeug gespielt, hat ein bisschen gebeatboxt, hat dann ein bisschen Klavier gemacht und hatte dann eben Bock, irgendwie seine eigenen Beats zu produzieren und ist da aber relativ schnell an seine Grenzen gestoßen und hat dann doch angefangen, sich, also der hatte schon die Software und alles und der hatte eben Bock, irgendwie so ein bisschen mit Sample zu arbeiten und hat dann aber doch gemerkt, okay, um hier wirklich irgendwie vernünftig Musik zu machen, muss ich mich doch nochmal mit Musiktheorie beschäftigen und muss ich doch irgendwie nochmal Akkordreihenfolgen lernen auf meinem Klavier und muss ich mich irgendwie doch damit auseinandersetzen, wie irgendwie Songs aufgebaut sind und sowas.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass es unbedingt um diese klassischen Instrumente geht, aber zumindest das, was alles mit so einem Instrument kommt. Also nicht die Bedienung des Instruments eigentlich, aber dazu gehört ja auch ganz viel mehr. Also dass man einfach ein Gefühl für die Musik bekommt, dass man einfach ein Verständnis dafür bekommt, wie sind die Songs aufgebaut und was mache ich wann und sowas alles. Und das ist halt nach wie vor elementar, denke ich.
Ja, das glaube ich auch. Also auf jeden Fall dieses Verständnis für Harmonien und für Rhythmus braucht man ja auch bei elektronischer Musik. Und wenn man das nicht so hat, dann sollte man... Aber das ist ja kein klassisches Instrument lernen, das gehört ja auch zur elektronischen Musik, das gehört ja generell zur Musik. Deswegen, ja.
Genau, ihr hattet ihr auch das untersucht, wie sich die Umsatzzahlen entwickelt hatten?
Da hatten wir doch diese eine...
Statistik? Ich mach die mir eben auch. Die hier meinst du, ne?
Genau, die meine ich. Das war ja von Beat, Support, wo man eben Musik kaufen und verkaufen auch kann als Künstler. Und hier sieht man eben, dass alle Genres was mit Elektro zu tun haben. Und dass man sieht halt aber auch, dass es eine sehr breite Bandbreite an elektronischen Genres einfach schon gibt, die alle eine eigene Zuhörerschaft auch haben und dass alle eine eigene eben Leute das hören und auch den Unterschied dazwischen kennen wahrscheinlich. Und ja, dann, und vor allem, man sieht ja auch, Techno ist immer ganz oben. Und dann, ja, ich finde das halt sehr interessant. Dadurch sieht man eben, dass, ja, eben die meistverkauften Genres alle mit Elektro zu tun haben. Und ja.
Dazu habe also ich mal kurz eine Frage, ja, weil du gerade sagtest, hier die meistverkauften Genres sind Elektro. Soweit ich weiß, wird auf Beatport nur elektronische Musik verkauft.
Ach so, okay, das wusste ich nicht so genau, aber ja.
Also, ja, genau. Aber es zeigt halt auch, es zeigt aber auch, dass eben ein enormer Markt dafür da ist. Und das ist auf jeden Fall, dass es irgendwie auch einen riesen Bedarf irgendwie und eine riesen Nachfrage nach solchen Sachen gibt. Und dass eben auch, man sieht es ja auch irgendwie so mit Sound Libraries und mit Sample Libraries und sowas alles, das ist eben auch durch die Digitalisierung da ein riesen Nachfrage eben entstanden ist. Und dass es irgendwie, ja, sich da ja auch ganz neue irgendwie Berufe und Jobs draus entwickelt haben oder zumindest ein ganz neuer Markt.
Total. Ich habe jetzt auch noch ein paar Statistiken rausgesucht, nämlich ich habe hier den Halbjahresreport von 2020 zu den Umsatzanteilen aus dem Musikverkauf physisch gegenüber digital. Und wir haben 65,7% läuft über Audio-Streaming und 20% machen noch CD-Verkäufe aus. Also das finde ich schon krass, wie sich das entwickelt hat. Aber ich glaube, dass tatsächlich 2020 sowieso nochmal generell in Digitalisierungsschub gebracht hat.
Auf jeden Fall.
Genau, und ich habe auch nochmal ein paar Umsatzzahlen zum Musikverkauf, also Musikinstrumenteverkauf rausgesucht, bei wie die Entwicklung dort war. Also im 2012 hatten wir noch 451 Millionen Euro Umsatz und jetzt 2020 397 Millionen. 2019 waren wir bei 224 Millionen. Klar, wir haben jetzt durch Corona sind wir da ein bisschen eingebrochen und 2021 sieht es so aus, als ob es dann auch wieder ein bisschen höher geht. Aber ich kann hier auch genau sehen, wie sich das Verhältnis zwischen den elektronischen und elektromechanischen Musikinstrumenten im Vergleich zum Verkauf von akustischen und Saiteninstrumenten entwickelt hat. Bei elektronischen und elektromechanischen Musikinstrumenten waren wir 2012 bei 79,7 Millionen Euro. Und da sind wir jetzt 2020 sind wir schon bei 96,5 Millionen Euro. Ja, und bei Saiteninstrumenten sind wir aktuell bei 33 Millionen Euro. Und okay, waren vorher bei 36 Millionen, ist jetzt auch nicht so viel, aber bei akustischen Instrumenten kamen wir, also wie Klaviere, waren wir bei 57,3 Millionen Euro 2012 und sind jetzt bei 47,3. Das heißt also 10 Millionen Euro weniger Umsatz, ja. Und der Anteil der elektronischen Musikinstrumente steigt hier auf jeden Fall deutlich. Und die Links zu den Statistiken packe ich euch aber auch nochmal in die Shownotes.
Noch was, also was ich auch noch ansprechen wollen würde, wäre vielleicht das mit dem Lernprozess und dem Learning by Doing, was wir irgendwie rausgefunden hatten. Also wir hätten ja auch geschaut, was es eben für Angebote von Hochschulen gibt. Und da gibt es ja auch schon viel, zum Beispiel die Studiengänge, die da jetzt zum Beispiel stehen, Sounddesign, Audio Engineering, Audio Design und so. Und aber dass trotzdem alle Musiker, die wir befragt haben, eigentlich das größtenteils auf einem Learning by Doing-Prozess gelernt haben. Und eben dabei der Fokus auf der intrinsischen Motivation dazu liegt, Musik zu machen. Und eben der Wille, Musik zu machen, ist eben der Faktor, der am meisten zieht. Und dann, solche Angebote von Unis werden auch wahrgenommen, aber eben legen meistens nicht den Grundstein für die Fähigkeiten, die man dann eben tatsächlich hat und braucht für das Musikmachen. Das würde ich nochmal ansprechen. Und was ich eben auch sehr interessant fand, dass eben solche Angebote gar nicht so eine große Chance haben, da, wie gesagt, die Musiker, die wir jetzt befragt hatten, das meistens selbst alles sich beigebracht haben, was sie machen. Zum größten Teil jedenfalls. Und ja.
Klar, da gibt es ja mittlerweile auch ein Riesenangebot, ne?
Ja,
also über YouTube oder soundrecording.de.
Halt auch und ja. Genau.
Na, Jule, ich weiß, du hast nicht mehr lange Zeit. Wenn du möchtest, dann können wir dich jetzt auch schon aus dem Podcast verabschieden, wenn bei dir die Zeit drückt, weil uns interessiert natürlich noch euer Ergebnis und das Fazit. So. Da würden wir dann mit Thais noch drüber sprechen, wenn das für dich okay ist.
Ja, das wäre okay für mich. Also dann würde ich mich verabschieden, glaube ich. Und es war aber sehr schön, dass ich dabei war und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich habe noch nie
einen Podcast aufgenommen.
Ja,
uns auch. Ja, cool. Okay, dann, vielen lieben Dank an dich für deinen Beitrag.
Ja, ebenfalls.
Genau, vielen Dank. Mach's gut.
Und,
dann mach's gut, ja?
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Bis dann, ciao.
Genau, also ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt, das hatte den Jule da jetzt auch angesprochen hat. Wir haben ja neulich, war das letzte Woche, Klaus, als wir mit Daniel Seidel gesprochen haben, oder ist das schon 2 Wochen her?
Das ist schon 2 Wochen.
Ist schon 2 Wochen her. Stimmt, letzte Woche war mit Hans Martin. Und er hat ja auch gesagt, er hat sich alles selber beigebracht. Ne? Mhm. Also das fand ich auch ziemlich krass. Und ich kenne auch viele aus meinem Umfeld, die das auch so gemacht haben. Also wobei, aber da sind wir wie bei dem altbekannten Thema, es gibt vielleicht immer eine Ausbildungsstätte, die man nutzt oder eine Ausbildungsplattform. Und man aber dann auch schnell dort feststellt, dass es eben halt auch nur so geht, über DIY selber noch Sachen zusätzlich sich aneignen durch viel Ausprobiererei und halt auch Networking, ne? Aber da haben wir ja, sprechen wir eigentlich jedes Mal drüber im Podcast, ne?
Genau, also im Endeffekt ja auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Ich meine, es gibt Top-Musiker, die komplette Autodidakten sind, ne? Und nie da wirklich eine klassische Ausbildung hatten. Und genauso ist es ja in dem Bereich eigentlich auch. Es kann sein, dass du da komplett durchgeführt wirst und danach wunderbar zurechtkommt. Es kann aber auch sein, dass du beispielsweise einfach nur, dass verschiedene Sachen angeschnitten werden und du dich dann selbst weiterbildest und schaust. Oder eben, dass du einfach komplett alleine nicht klarkommst.
Ja.
Sicherlich immer
so. Also ich hatte zum Beispiel nie Gitarren und
vom Menschen abhängig.
Ich hatte beispielsweise auch noch nie Gitarrenunterricht. Ne? Ich würde mich als Gitarristen bezeichnen. Ich bin bestimmt nicht der Beste. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass man mir das ansieht, wenn man mich live sieht, dass ich kein gelernter Gitarrist bin, aber es hat auch schon irgendwie funktioniert, aber ich würde mir jetzt einfach mal ein Gefühl für Harmonie und Rhythmus, wie sagt man?
Zutrauen,
genau. Unterstellen, würde ich sagen. Zuschreiben, genau.
Genau,
okay. Und jetzt sind wir schon bei eurem Fazit.
Und dazu, daran anknüpfend, das ist irgendwie auch das Wichtigste, was wir irgendwie so für uns rausgezogen haben, dass irgendwie Technik insgesamt, wie gesagt, die Ausgangsfrage war so ein bisschen, in welchem Verhältnis steht Digitalisierung überhaupt zu klassischer Musik und in welchem Verhältnis gibt es sowohl das eine als auch das andere oder fühlt sich das eine irgendwie, fühlen sich die klassischen Musiker irgendwie durch die ganze Technik bedroht oder wie sieht das überhaupt aus? Und ich bilde mir nicht ein, dass wir hier irgendwie als 4 Wirtschaftspsychologie-Studenten irgendein fundiertes Fachurteil getroffen haben, aber so unsere Eindrücke sind schon, dass es vor allen Dingen dazu führt, dass mehr Menschen musizieren, dass mehr Menschen einfacher musizieren, dass viel mehr Leute überhaupt die Möglichkeit haben, an Musik herangeführt zu werden. Und dass es insgesamt irgendwie auch für beide Seiten, wenn man das überhaupt so in 2 Seiten trennen will, eine totale Bereicherung irgendwie ist. Weil die Musiker, die sowieso schon musizieren, die haben eben so viele Vorteile durch die fortschreitende Technik, also sei es jetzt logistisch, als auch kostentechnisch, als auch zeitlich. Und alle Hobbymusiker, beziehungsweise vielleicht auch Menschen, die irgendwie noch gar nicht musizieren, haben eben einen viel einfacheren Einstieg in die Musik, können viel leichter Musik machen und sind eben auch nicht mehr so krass auf externe Faktoren angewiesen, sondern können sich alles viel einfacher selber beibringen und viel schneller irgendwie selber Musik machen und sich selber dann irgendwie auch in dem verwirklichen, worauf sie irgendwie Bock haben.
Absolut. Also Was ich halt sehr spannend fand in dem Projekt, ist, dass, dass man eure externe Sicht, also mich hat das so interessiert, eure externe Sicht auf unsere Branche. Das fand ich tatsächlich wirklich sehr spannend und dass ihr auch herausgefunden habt, so und dann auch zum gleichen Ergebnis gekommen seid, wie wir das empfinden. Ne? Also unser Gefühl ist das halt genauso. Das sind auch Themen, die bei uns präsent sind in der Branche, ja, die ihr da auch jetzt thematisiert habt. Also das fand ich schon, das hat mir echt viel Spaß gemacht bei dem Projekt.
Ja, uns auch, auf jeden Fall. Vielleicht ein Punkt.
Klaus, wie siehst du das? Oder ja, sorry?
Achso, ja, wir können auch erstmal Klaus zu Wort kommen lassen.
Ich sehe es im Endeffekt ähnlich, aber auch gleichzeitig muss man an der Stelle ganz klar betonen, es ist halt ein so breites und so komplexes Thema. Da konnte man jetzt auch gar nicht so weit in die Tiefe gehen, als dass da halt alles angesprochen wird. Also wir haben ja jetzt in jede Richtung sind wir so ein bisschen geschnitten, sei es, dass wir über die Instrumentenentwicklung an sich gesprochen haben, sei es, dass wir über die Studioarbeit gesprochen haben, sei es der Live-Betrieb oder die Veröffentlichung von Musik. Da gibt es so viele Faktoren. Im Endeffekt ist es aber auch so wie in ganz, ganz vielen Wirtschaftsbereichen. Die Digitalisierung hat einfach mal alles komplett umgekrempelt und das so komplett zu beleuchten, ist auch, glaube ich, in der kurzen Zeit völlig unmöglich.
Absolut. Und zum Glück war das auch wirklich gar nicht unser Anspruch, sondern wir wollten halt wirklich auch nur, wie gesagt, wir wollten eigentlich kein Fachurteil da abgeben. Dafür sind wir, glaube ich, auch gar nicht qualifiziert genug. Aber einfach so ein paar Eindrücke sammeln, wie wir quasi als vollkommen externe Personen so diese ganze Wandlung irgendwie so wahrnehmen. Ein Punkt, den wir noch gar nicht angeschnitten haben, aber der, glaube ich, auch so der offensichtlichste ist, ist halt auch der Punkt der Vernetzung. Dass es irgendwie allen viel leichter möglich gemacht wird, sich mit anderen Künstlern zu vernetzen und irgendwie Kontakte zu knüpfen und sowohl zu Fans als auch in der Musikproduktion. Aber ich glaube, das ist auch das Thema, was alle am ehesten noch oder am schnellsten nachvollziehen können oder selber noch am besten kennen. Ja, genau. Und insgesamt so die Eindrücke sind einfach, dass es insgesamt eine totale Bereicherung, glaube ich, ist. Zumindest so wie wir das gesehen haben und in dem beschränkten Umfang, in dem wir das so gemacht haben.
Es macht halt vieles wesentlich einfacher, ja, und dann eben auch ja teilweise lukrativer. Natürlich gibt es auch die Nachteile, ne, aber da haben wir jetzt ja auch schon ein paar eben genannt. Eine Sache wollte ich noch fragen, das habe ich jetzt vergessen. Klaus, hast du noch eine Frage? Vielleicht fällt es mir dann ein, in der Zeit, in der du bist glücklich.
Ja.
Dann würde ich sagen, ich bin's auch.
dann ist es vielleicht.
Lass mich noch ganz kurz.
Ist es vielleicht an dieser Stelle auch.
Mir fällt es nicht mehr ein.
dann nutze ich jetzt einfach mal das breite Publikum, das ich hier jetzt habe, um auch nochmal zu sagen, dass uns das auch total viel Spaß gemacht hat, irgendwie da mal zu forschen und dass wir eben. Auch total happy waren, dass irgendwie Professor Jenrosch uns da überhaupt irgendwie so die Möglichkeit gegeben hat, weil es ja tatsächlich ein Projekt war, was mit unserer Hochschule irgendwie gar nichts zu tun hatte. Und das ist irgendwie total, ja, das ist irgendwie eine sehr lohnende Arbeit war, die wir da in Heide hatten. Und es cool war, sich mal mit sowas ganz anderem zu beschäftigen. Und vor allen Dingen auch, ja, ich weiß nicht, ob irgendeiner der Interviewpartner das jetzt hört, aber auf jeden Fall vielen Dank auch an die, weil die haben uns auch immer irgendwie anderthalb Stunden ihrer Zeit zur Verfügung gestellt und die haben sich auch von uns löchern lassen. Und ohne die wäre die ganze Arbeit irgendwie auch in eine ganz andere Richtung gegangen. Also das war auf jeden Fall auch wirklich cool, dass wir da auch die Kontakte hatten, auch von dir, Marc, dass du da noch ein paar hergestellt hast. Das war auf jeden Fall eine Wahnsinnsbereicherung so mit, in Anführungszeichen, jetzt echten Musikern zu sprechen.
Ja, mir hat das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß auch, dass die Herren, von denen du gesprochen hast, das total cool fanden. Wir fanden es auch wirklich cool, dass sich jemand Externes für unsere Branche und die Menschen dahinter interessiert. Ich glaube, das hat uns allen sehr gefallen, sage ich jetzt mal noch. Nochmal danke auch an Thomas Jendrosch, der ja auch ab und zu mal für Sound Recording schreibt. Er hat zum Beispiel einen Artikel geschrieben, Hits schreiben, Tipps für den Erfolg am Musikmarkt oder auch Mood Management mit Musik, also die Macht der Klänge. Also er beschäftigt sich halt schon intensiv mit der Verbindung zwischen Klängen oder Musik und der Psyche. Also sind auch spannende Artikel, die packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Und mir ist auch jetzt nochmal eingefallen, was ich eben sagen wollte, weil du das weil du das Thema Vernetzen angesprochen hast, ist mir jetzt auch nochmal bewusst geworden, weil ich mich jetzt plötzlich wieder mit dem Thema Musikvermarktung beschäftige, welche Marketingmöglichkeiten es da einfach gibt, ja, die Reichweite zu nutzen von anderen Künstlern, mit denen man befreundet ist. Oder was halt wirklich ein Riesending ist, ist halt Playlists zu erstellen, ja, also, oder für Künstler mit ihrer Single in Playlists bei Spotify zu kommen. Das heißt, du müsstest theoretisch die ganzen User anschreiben, die irgendwelche Playlists angelegt haben, die halt ordentlich Follower haben und dann die anschreiben und sagen, ey, kannst du nicht mal meinen Song hier reinpacken? Und es gibt tatsächlich Leute, die dann dafür Geld verlangen. Also das finde ich schon ganz krasse Konstrukte, die sich da durch die Digitalisierung und diese ganzen Streaming-Plattformen ergeben. Also genau, das nochmal.
Das fand ich tatsächlich auch
kurz angemerkt.
Das fand ich tatsächlich auch einen wahnsinnig interessanten Artikel. Ich habe leider seinen Namen vergessen, aber der hat ganz lange für Spotify gearbeitet, ist jetzt zu YouTube gewechselt und der hat da jahrelang die Playlist, ich glaube Rap Underground oder sowas, beschäftigt oder betreut mit einem ganz, ganz kleinen Team und jede Woche ausgewählt, welche Rapper nehme ich denn heute in meine Playlist rein und was für Einflussmöglichkeiten solche Menschen inzwischen haben. Die Playlisten für Millionen Menschen irgendwie gestalten. Und was für ein Ausmaß und was für ein Effekt das irgendwie hat, wenn man jetzt sagt, okay, dich nehme ich rein und dich nicht. Was für Karrieren da ermöglicht werden eben oder auch nicht.
Klar, ne? Die sitzen dann halt am Hebel und entscheiden praktisch darüber, welche Songs halt abgehen oder halt nicht. Also das gibt's in vielen Genres, ja, also auch zum Beispiel beim Schlager, es ist halt wirklich ziemlich krass. Da entscheidet halt eigentlich, da entscheiden zwei Shows darüber, wer im Schlager erfolgreich ist oder halt eben nicht. Ne? Also ich kenne jetzt nicht mehr du, Klaus, das ist so dein Ding. Florian Silbereisen ist auch so dein Metier. Ne?
Das ist mein Best Buddy, ja.
Ja, okay, cool. Dann würde ich sagen, nochmal vielen lieben Dank auch an dich, Thais, dass du dir die Zeit heute Morgen für uns genommen hast und auch danke für dein Input von deiner Seite. Also ich glaube, wir haben jetzt trotzdem eine Stunde 15 über das Thema gequatscht und vielleicht trotzdem auch nur oberflächlich, aber wir haben ja auch schon gesagt, dass wir da, um noch tiefer in das Thema einzugehen, noch viel, viel länger Zeit brauchen. Aber ich fand es trotzdem, wie schon jetzt ein paar Mal erwähnt, toll, dass ihr euch mit dem Thema auseinandergesetzt habt und ich fand es schön, dass wir als Partner da dabei waren. Ja,
also ich glaube, uns hat es auch mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch für die Einladung in den Podcast. Wie gesagt, auch mein erster Podcast, sehr spannend, sowas mal mitzumachen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall.
Cool.
Vielen, vielen Dank.
Ja, super. Dann alles Gute an dich und ich hoffe, wir sehen uns mal.
Kann ja gut sein, bestimmt mal. Dann auf Wiedersehen.
Dann mach's gut, ja.
Tschüss.
Stan, ja, ciao.
So, Digitalisierung, das ist wirklich ein Thema, da kannst du tagelang drüber quatschen.
Ja, vor allen Dingen, weil wir jetzt dieses Jahr trotzdem wieder einen Schub erleben an der Digitalisierung. Ne? Ich meine, wir sitzen hier jetzt auch wieder in getrennten Räumen, schalten uns virtuell per Video und Ton zusammen und gehen einfach über ein Tool live auf YouTube, Facebook und Twitch.
Ja, und das Lustige ist, in der Musikbranche selber hat sich, glaube ich, digitalisierungsmäßig dieses Jahr am allerwenigsten getan. Es sind halt mehr andere Sachen, die damit reinspannen. Also das hier ist ja jetzt so allgemein. Alles, was Bildübertragung oder was ist, mein Zoom hat einen gigantischen Boom dieses Jahr erlebt. Ein Tool wie StreamYard oder sowas kommt jetzt mit dazu, dass es überhaupt diese ganzen Möglichkeiten gibt, ihr überhaupt seinen Content online zu stellen. Und da profitieren ja nicht nur die Musikszene von, wie wir jetzt hier das nutzen, sondern das kannst du ja in jedem Bereich verwenden. Ne?
Ja, vor allen Dingen Zoom kannte ja in Deutschland keine Sau.
Richtig.
Also das war ja bis Anfang des Jahres komplett unter dem Radar. Ne? Also genau. Ich kannte das tatsächlich vom Eishockey und da ist es mir halt nur aufgefallen, weil da die Bandenwerbung von Zoom eben aufploppt und ich natürlich dann immer an Zoom denke, ne? Also an die Audio-Brand. Und dann habe ich das irgendwann mal gegoogelt und habe ich halt herausgefunden, ach, das ist so ein Videokonferenzsystem, ja. Und dann auf einmal war das halt eben durch den digitalen Boom aufgrund der aktuellen Situation hier auch präsent, ne? Und ist ja schon so ein fast so ein Standard wie Tempo, ne?
Ja. Wollen wir mal von der Digitalisierung zu digitalen Produkten kommen?
Genau, kommen wir zur digitalen Studioszene und jetzt vielleicht doch nochmal richtig und ohne Gelaber.
Ja, labern mal nicht so viel, also, sondern mach mal Werbung.
Genau, am 11. und 12. Dezember bringen wir die Recording-Community auf unserer Plattform www.studioszene.de virtuell zusammen und wir haben für euch ein hochkarätiges Programm aus Webinaren, Talkrunden und Foren zusammengestellt, in dem sich alles um das Thema Musikproduktion dreht. Und das Beste ist, die Teilnahme ist für alle User kostenlos. Und mit Sevia Messi und Michael Brauer, Breikel Mauer, konnten wir zwei Hochkaräter der aktuellen, oder ja, der, wieso willst du sagen, der Mixing- und Recording-Szene für das Programm gewinnen. Das sind beide international erfolgreiche Engineers, die mit den absoluten Stars aus dem Musikgeschäft schon zusammengearbeitet haben, wie Red Hot Chili Peppers, I.M., Johnny Cash, John Mayer, Coldplay und The Fray. Finde ich super geil. Sind wir total stolz und happy, dass wir die beiden für das Programm gewinnen konnten. Sind dann natürlich auch viele nationale Referenten dabei, unter anderem Hans-Martin Buff, der euch was über den Einstieg und in die Grundlagen zur dreidimensionalen Musikproduktion für Kopfhörer gibt. Dann Henning Verlag und Christoph Assmann, die über das bereits angesprochene Genre Schlager referieren werden. Also wie entsteht eigentlich heute so eine Schlagerproduktion und wie nah ist sie mittlerweile an der Produktion? Und ja, alle weiteren Infos zur Veranstaltung findet ihr unter www.studioszene.de und wir freuen uns schon mal auf euch.
Empfehlt es an alle weiter. Wie gesagt, Teilnahme ist kostenlos. Bringt eure Freundinnen, Freunde, Schwestern, Mütter, Onkel, Tanten, Omas, alle mit. Alle zugucken.
Alle vor den Rechner.
Alle.
Popcorn und ab geht's.
Genau, richtig.
Ist das dann eigentlich auch über dem Smart TV verfügbar?
Naja, ich meine, sobald du den Stream empfangen kannst, dann ja, ne?
Genau. Also wir betten die Videos dann auf unserer Website ein und dann könnt ihr, ich weiß nicht, können Smart TV, haben die Dinger Browser? Kannst du dann dort so einen Stream starten?
Du, ich habe noch nicht so mal einen Smart TV zu Hause. Von daher, das kann ich dir leider nicht sagen. Du hast
ja noch Röhrenfernseher, ne?
Ich habe tatsächlich noch einen Röhrenfernseher, ja.
Wo du immer ein Super Nintendo und NES zockst, ne?
Richtig.
Kann man demnächst mal machen, so für unseren Sound Recording Gaming Podcast.
So sieht's aus, so genau.
Retro Reverse.
Genau, aber der Röhrenfernseher ist ja wieder analog. Wir sind im Thema digital.
Genau.
So.
Wo wir auch eigentlich gerade schon beim Thema waren. Ich habe ein Tool gefunden, das nennt sich Music Development Rapid Composer 4. Ist eine App zur Kompositionshilfe, was auch verschiedene weitere Plugins enthält. Ist gedacht zum Erstellen und Exportieren von MIDI-Spuren, die man dann eben in der Lieblings-DAW einbetten kann. Es geht darum, dass man eben Songstrukturen, Akkordfolgen, gewisse Harmoniefolgen schon in dieser App eben generiert. Also es stehen einem dazu auch so ein, wie heißt das hier, Smart Phrase Tool zur Verfügung. Dort kann man dann tatsächlich auch die Grundtonart angeben und die App spuckt dir alle möglichen Akkorde aus, die du dann per Drag and Drop, so wie ich es verstehe oder wie ich es hier sehe, in die Timeline ziehen kannst. Es gibt einen Phrase Generator, der dir künstliche Melodien erzeugt. Und ja, es gibt noch viele, ist also so ein Rundum-Tool, ne, wo du praktisch schon eine Songstruktur in der App eben erstellen kannst. Klingt wahrscheinlich sehr nach MIDI. Du kannst dann aber halt in die DAW ziehen und dann dort eben mit deinen Software-Instrumenten ausarbeiten. Die GUI wurde angeblich komplett überarbeitet.
Also ich sehe die Screenshots, die du hier reingepackt hast. Ich hoffe mal, das ist nicht die aktuelle GUI, weil die würde mich sehr abschrecken. Also das Tool würde ich nicht benutzen.
Genau, also ich dachte jetzt auch, okay, die GUI wurde bearbeitet. Also die GUI sieht tatsächlich aus wie so aus der Steinzeit. Mhm. Also so kurz nach Atari, würde ich sagen. aber okay, es ist wahrscheinlich auch einfach zu bedienen durch die.
Das würde ich noch nicht mal sagen. Also wenn ich mir das angucke, dann finde ich das eher schwierig zu bedienen. Also es haben ja mittlerweile diverse DAWs ähnliche Funktionen eingebaut und da wüsste ich jetzt, glaube ich, keine, die ähnlich unübersichtlich ist. Aber wie gesagt, vielleicht tue ich der App da jetzt auch Unrecht und es ist nicht die aktuelle GUI.
Ich glaube schon.
Okay.
Genau, was kostet das Teil? Ich glaube $60, ne?
Das ist der Upgrade-Preis.
Also der Upgrade-Preis
ist aktuell, ich glaube, $149 Einführungspreis und dann irgendwann $199. Und bei dem Preis würde ich sagen, da ist eine neue GUI auf jeden Fall fällig.
Okay, läuft unter Windows 7 und auf Mac OS.
Oder wenn sich die Leute freuen, die noch sagen, ich muss unbedingt Windows 7 behalten und ich darf nicht auf Windows 10 umsteigen. Ist tatsächlich weit verbreitet noch, ja. Es gibt anscheinend irgendeine Form von Abneigung gegen Windows 10.
Die kann ich nicht verstehen.
Ja, es geht, glaube ich, hauptsächlich um Datenschutz.
Okay. Dann haben wir noch zu den Updates der MacBook Pros aus der letzten Woche, beziehungsweise, ich weiß schon gar nicht mehr, es war nur ein kleines MacBook Pro, was vorgestellt wurde, oder? Was
kleines war, MacBook was Pro, mit, MacBook Air und mit dem, der Mac Mini.
Genau, mit dem neuen Prozessor M1 ARM.
Richtig. Und
kam jetzt halt auch dann ein Apple Logic Update, da ist man jetzt auf 10.6, soll angeblich natürlich, ja, sorry, du
möchtest was sagen. Der DAW-Wahnsinn geht weiter. Also wir hatten ja letzte Woche, ich glaube, 3 DAW-Updates plus dann eben die Mac-Updates, jetzt kommt halt Logic noch hinterher und ja, jetzt haben wir sie, glaube ich, wirklich langsam alle durch.
Ja. Also Logic soll damit auf die Prozessoren, die, glaube ich, ab nächster Woche in den neuen MacBooks ausgeliefert werden, angepasst sein, um damit nochmal eine Performance-Steigerung zu erzeugen. Die üblichen Fehlerbehebungen sollen behoben sein. Ach Quatsch, die Fehlerbehebungen sollen behoben sein. Ja, ist ein richtig guter Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Und die ja, das Anschließen von Novation Launchpads ist jetzt möglich. Ich weiß gar nicht, war das vorher nicht möglich?
Das oder sind die jetzt einfach würde ich auch an der Stelle fragen, weil das ist ja ein universeller MIDI-Controller. Ich vermute mal, dass sie es direkt unterstützen. Also beispielsweise, du hast ja jetzt in Logic da diese Clip-Launching-Umgebung und dass das dann nativ unterstützt wird, dass du es direkt mit dem Launchpad verbinden kannst und die kommunizieren direkt miteinander, wie beispielsweise in Ableton.
Ja. Dann soll die Bedienung per iPad oder iPhone oder iPad Touch jetzt noch besser funktionieren und es gibt jetzt wohl auch den Step-Sequencer in der neuen App. Sonst gab es, glaube ich, nicht so viel. Ne? Nee, es wurde nur noch mal darauf hingewiesen, dass man halt jetzt genau, dass man jetzt auch gucken muss, ob man auf das neue Mac OS updatet. Ne? Funktionieren da alle anderen Plugins weiterhin oder hat man da weiterhin Stress? Das ist ja auch wieder gerade hier eine ja, Neuigkeitenflut von Apple. Also ich komme gerade echt, wie gesagt, jede Woche sitzen wir hier und sagen, wir kommen gar nicht mehr hinterher. Ich habe jetzt noch eine ganz nette Anekdote hier an der Stelle, die ich erzählen kann. Wir haben dieses Pro Tools Carbon, das neue Audio-Interface von Avid im Test und es läuft nicht unter Big Sur und auch nicht unter Sierra, sondern es läuft nur unter Catalina aktuell.
Das ist ziemlich gruselig.
Und das Allergeilste ist, dass du halt auch, wenn du diese AVB-Schnittstelle nutzen möchtest, die ja über die LAN-Buchse angesteuert wird, dann brauchst du, wenn du ein aktuelles MacBook hast, ohne integrierten Netzwerkstecker, also integrierte Netzwerkkarte, dann brauchst du tatsächlich den Adapter von Apple, den originalen. Weil von Drittanbieter, der funktioniert nicht.
Also irgendwie schon sehr merkwürdig. Also das, ich meine, die macOS-Updates, die kommen ja im Jahrestakt raus, aber du hast ein Interface, was jetzt rauskommt und noch nicht mal das letzte Betriebssystem, also das vom letzten Jahr unterstützt. Das ist ja schon fast so, als ob du wirklich sagst, du bringst eine neue Hardware raus und die läuft nur unter Windows 7, aber nicht unter Windows 10.
Ja, aber ich frage mich, ob Apple da vielleicht auch nicht alle Entwickler überrascht hat. Ne? Ob es vielleicht da bereitet man sich halt bei Avid vor auf ein OS und dann kommt halt mit dem Release des Produkts, kommt dann halt auch ein macOS-Update, ne? Und schon steht man da. Also ich bin mir sicher, dass die Entwickler bei Avid da an einem Update arbeiten, ne? Da wird's einen neuen Treiber oder irgendwas geben, womit das dann halt auch auf Big Sur unterstützt wird.
Richtig, aber es geht ja nicht um Big Sur, sondern es geht ja darum, dass es auf Catalina auch nicht läuft.
Doch, auf Catalina läuft.
Auf Sierra.
Auf Sierra nicht, ja.
Genau, und das heißt, sie haben mindestens ein Jahr lang nicht an dem Treiber gefummelt. Und da die Hersteller ja in der Regel schon vorher Versionen bekommen, kann man schon fast sagen, seit anderthalb Jahren, das dürfte vielleicht auch so die Entwicklungszeit des Produktes sein, wird im Endeffekt kein Treiber für macOS angeboten.
Ja. Kann natürlich sein.
Und das eigentlich bei Apple, dass die klassische Pro Tools-Plattform ist.
Ja.
Also merkwürdig.
Ja, merkwürdig ist es auf jeden Fall, aber ich glaube, da prallen auch zwei Unternehmen aufeinander, deren Firmenpolitik vielleicht so kohärent ist, dass es vielleicht in dem Moment jetzt einfach nicht gepasst hat. okay. Dann, aber Carbon soll aber ziemlich geil sein an dieser Stelle. Den Test findet ihr dann halt auch in der Ausgabe, die im Dezember erscheint.
Genau, wenn es denn läuft.
Es läuft. Mhm. Ich habe gestern noch mit Axel Latter gesprochen, der das Ding testet. Er ist begeistert. Okay. Aber es war tatsächlich ein Akt, das Ding ans Laufen zu kriegen. Mhm. Also, genau, jetzt waren wir aber eigentlich beim Logic-Update. Ne? Kostet im App Store 229€, natürlich neu. Und das Update ist natürlich kostenlos. Und das finde ich nach wie vor einfach grandios.
Das muss ich auch sagen. Das ist ein Punkt, der spricht für
kostenlos
Logic.
Gibt.
Ja,
ja, und dann, wie gesagt, das Preis-Leistungs-Verhältnis 229,99€. Knaller.
Ja. Muss man aber auch sagen, ja, das ist ja von Apple. Die haben genug Geld.
Genau. Aber wo wir schon bei Pro Tools und Avid waren, kommen wir nochmal zu ihnen. 20.11, wir haben es letzte Woche schon angeteasert, 10 Minuten bevor wir den Podcast beendet haben, oder kam schon die Meldung, dass das neue Pro Tools an den Start kommt. Es gibt wohl eine neue Optik. Die GUI ist hin und her schaltbar zwischen diesem Classic und dem Dark Mode, den man ja auch schon durch macOS eben kennt. Es gibt die Möglichkeit, Audio in MIDI zu verwandeln. Diese Funktion wurde tatsächlich mit Celemony zusammen entwickelt. Mhm. Also finde ich eine ganz coole Sache. Dann gibt es die Funktion Space Clips Command. Also ausgewählte Clips bekommen in der Timeline dann so einen automatisch festgelegten Abstand. Kann vielleicht für Sample-Editing ganz interessant sein.
Ja, stimmt.
Oder? Dann gibt es einen Bounce-Mix. Also man kann die Mixe inklusive Submixen in unterschiedlichen Audioformaten exportieren.
Ja, und klingt so ein bisschen wie eines der neuen Features in Cubase.
Richtig, ja. Hat man wahrscheinlich abgeguckt. Was gibt's noch? Man kann verschiedene Dateien importieren, jetzt QuickTime, AAC oder M4A und hast nicht gesehen. Man kann auch Bounce Mix to Move machen. Das ist wohl eine Funktion, die noch in der Beta-Phase steckt und es ermöglicht es, Video in neue Files mit Audio und Mono, Stereo oder 5.1 Mixe zu transkodieren. Genau, und ich glaube, das war es auch schon. Es gibt irgendwie eine verbesserte Buffer-Einstellung am Mac. Jetzt ist halt die Frage, ist das der große Wurf?
Tja, wenn man jetzt diese einen Spezialfunktion nutzt, dann vielleicht. Aber andererseits, es ist ja auch nicht mehr so, dass du bei Pro Tools, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, für ein Update bezahlen musst, sondern du hast die Lizenz oder das Abo vielmehr und dann hast es eh, oder?
Also, wie gesagt, bei Logic ist das Update umsonst, aber bei Pro Tools hast du halt die Möglichkeit, ein Abo zu haben. Ne? Bei 28€ monatlich geht es los. Pro Tools Ultimate kostet dann aber nachher halt 75,40€ monatlich. Dort hast du dann natürlich alle Updates inklusive, Aber du kannst dir natürlich auch eine Dauerlizenz kaufen für 559 Euro. Dann hast du aber halt ein Jahr Updates und Supportplan drin.
Okay, so ein bisschen Waves-Update-Plan-Style.
Ja.
Verstehe.
Ist halt die Frage, was ist jetzt günstiger, ne? Und wie lange möchtest du denn auf Updates zugreifen können? Was macht für dich Sinn? Also kannst ja mal hochrechnen. Also 28 Euro monatlich, ne? Mhm. Kommst du halt nicht auf die 559 Euro. Aber wenn du dann halt, das ist jetzt halt die Frage. Also ich weiß jetzt gerade nicht, schlecht recherchiert hier schon wieder, 559 Euro. Ich gehe davon aus, dass das dann die Ultimate-Version ist, oder?
Gehe ich auch von aus, ja.
Und wenn du die Ultimate-Version dann halt hast im Abo, dann hast du halt 74,50 Euro monatlich, ne? Ja, aber da wären wir wieder bei dem altbekannten Thema, Abo-Modelle, was halten wir davon, ne?
Ja, und ich glaube, die ultimative Lösung gibt es da auch momentan einfach noch nicht.
Also bei Printmagazinen finde ich Abo-Modelle ja gut.
Ja, ja, natürlich, also. Klar. Und ich finde Abo-Modelle auch immer dann gut, wenn man sie monatlich kündigen kann.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, ja, das absolut. Aber ich glaube tatsächlich, mir reicht es auch so langsam mit diesen ganzen Abo-Modellen. Ne? Mhm. Wenn du dann irgendwie Netflix hast, dann hast du irgendwie noch Spotify, irgendwie Magenta Sport mit einem Sky-Zusatz, dass ich Konferenz gucken kann. Und dann gibt es noch Disney Plus, wo du dann vielleicht Mandalorian guckst. Und dann hast du halt noch unnöcher solche Abo-Modelle. Ne? Und dann irgendwann wird es auch unübersichtlich.
Ja, da freut es mich also, dass Steinberg noch kein Abo-Modell hat. Werden sie wahrscheinlich auch irgendwann machen, aber noch wenigstens kann ich mir entscheiden, ob ich mir ein Cubase Update kaufe oder nicht.
Ja. Okay, das war's jetzt mit den Gear News der Woche, würde ich jetzt sagen.
Ja, nachdem letzte Woche so viel rausgefeuert worden ist, das reicht ja schon für Wochen, war es jetzt diese Woche wieder etwas ruhiger. Und ja.
Dann haben wir nur noch Workflow der Woche. Hast du was?
Nee, hab nix.
Hast nix. Ich habe jetzt mein drittes Session Desk Rack hier bei mir auf meinem Home Big. Da habe ich jetzt meine Kamera drauf gestellt. Das ist eigentlich ganz, ganz praktisch. Das heißt, ich habe nochmal ein zusätzliches 3HE Rack dazu bekommen, was ich ganz einfach jetzt zwischen die beiden anderen in die Mitte geklemmt habe. Also nochmal viele liebe Grüße an die Jungs von Session Desk an dieser Stelle. Ja, ist jetzt natürlich für mein Streaming-Setup super, dass ich meine Kamera jetzt hier draufstellen kann. Und dahinter steht jetzt der Monitor, wo ich dann auch die Kollegen hier oder meinen Kollegen hier im Stream dann auch sehen kann und auch immer zwischen meinen Mitschriebseln hin und her springen kann.
Hast du gerade das Wort Mitschriebseln gesagt?
Genau, habe ich gerade erfunden.
Alles klar, verstehe. Ich hoch mal beim Duden an.
Ja, gut, da sind wir sowieso, mit denen sind wir sowieso ständig im Kontakt.
Mhm.
Aber was mein Highlight der Woche tatsächlich ist, ich habe neue Rollen für meinen Schreibtischstuhl.
Ach geil, das ist ein interessantes Thema, weil da muss ich mich auch mal mit beschäftigen.
Ich habe jetzt Inline-Skates-Rollen unter meinem Schreibtischstuhl. Also, und das Krasse ist, die sind super leise.
Mhm.
Also man hört sie gar nicht eigentlich, also kaum. Sie sind halt gummiert, haben wahrscheinlich so ein ABEC 5 Kugellager. Also ich fühle mich so wirklich so voll in die 90er-Zeit zurückversetzt, als ich mit meinen Inline-Skates über die Straßen gefickt bin und Inline-Hockey gespielt habe. Und die machen auch keine Schlieren. Also finde ich ganz geil tatsächlich. Nur ich sitze hier manchmal und dann merke ich, weil das Kugellager einfach so geil rollt, dass ich wegrolle. Ich rolle weg. Ich rolle immer weiter weg. Und heute bin ich nur am Labern und am Labern. Man hört mich immer leiser. Jetzt werde ich wieder lauter. Es ist praktisch ein rollender Fade-in und Fade-out. Klaus lacht schon.
So hat man früher noch Fade-ins und Fade-outs gemacht. Man hat einfach die Musiker weggerollt von den Mikrofonen.
Ja. Mit diesen Inline-Skates-Rollen für Schreibtischstühle wird das wieder kommen, bin ich mir sicher. Das wird den Markt erobern.
Ja. Der analoge Fade-out.
Genau. Man merkt, es ist schon wieder eine anderthalbe Stunde vorbei.
Jo.
Eine Stunde 40. Ich würde sagen, machen wir Schluss für heute.
Machen wir Schluss an der Stelle, jawohl. Wir hatten jetzt, was noch haben wir für eine Ausgabe? 48?
48, genau.
In 2 Wochen ist Jubiläum.
In 2 Wochen ist Jubiläum. Und ja, für alle, die dabei sein wollen. Sag mal, was ist heute los, ey?
Das sagst du jede Woche.
Ja, ich habe auch immer Wortfindungsstörungen, Sprachfehler gehören zu diesem Podcast einfach mit dazu. Aber wie gesagt, wir haben nächste Woche, in 2 Wochen unsere Jubiläumsausgabe. Wenn ihr dabei sein wollt, schreibt uns einfach an redaktion@soundandrecording.de. Wir wären nämlich ziemlich happy, wenn ihr da draußen, die uns zuhört oder die uns zuschauen, mit am Start wärt. Wir würden euch gerne mal kurz in den Podcast zublenden und mal so mit euch darüber sprechen, was euch an uns so begeistert.
Alter Schwede.
Warum wir uns überhaupt hören.
Alter Schwede.
Wir haben ja gestern noch drüber gesprochen. Ja, ne?
Das war jetzt gerade so Arroganzlevel hoch 10.
Ja. Richtig. Habe ich in meinem neuen Coaching-Buch gelesen, das ich selbst geschrieben habe.
Marc Bohn, wie ich mich selbst geil finde.
Genau. Okay, ich glaube, es ist Zeit, Schluss zu machen. Leute, abonniert uns, wo ihr uns sowieso schon hört. Facebook, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Sind wir auf Deezer? Ja, auf Deezer. Sind wir auf Napster? Weiß gar nicht. Gibt es dort Podcasts? Egal.
Aber auf Twitch.
Leute, wir machen Schluss für heute. Danke fürs Zuschauen.
Dankeschön.
Macht's gut und bleibt gesund.
Genau. Passt auf euch auf. Ja, Corona-Welle ist ja wieder am Start. Corona, wir sollen nicht mal über Corona reden. So, kommt, bleibt alle gesund, habt alle Spaß, macht Musik. Vielen Dank nochmal an Juliane und an Thais dafür, dass ihr dabei waren. Vielen Dank an euch alle und bis nächste Woche.
Genau. Macht's gut. Bis denn.
Bis denn. Ciao. Tschüss.